Willkommen zur LaTeX-Einführung. Ich bin Malte, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Softwaretechnik hier an der Uni und habe vor vielen Jahren im Studium angefangen, mich mit LaTeX zu beschäftigen, benutze es seitdem tagtäglich und bin jetzt, glaube ich, zum fünften Mal hier auf der Metanuke und erzähle ein bisschen was über LaTeX. Was haben wir vor? Ich will ein bisschen vorstellen, was ist LaTeX, wie funktioniert das, wie sieht ein LaTeX-Dokument aus, wie benutzt man das Ganze. Und das Ziel ist, dass ihr hier rausgeht und zum einen mal so ein bisschen gesehen habt, wie sieht sowas aus, was kann ich damit machen und zum anderen in der Lage seid, LaTeX dann zu verwenden. Deswegen mal so kurze Frage vorweg, wer hat schon mal was mit LaTeX gemacht? Okay, die anderen haben noch nie was gemacht, sehr gut, dann fangen wir ganz vorne an. Wer ist hier, weil jemand in der Vorlesung gesagt hat, geht da mal hin? Okay. Wer ist hier, weil er sich gedacht hat, ich könnte das LaTeX ja irgendwie für meine Bachelor- und Masterarbeit brauchen? Okay. Ja, dann kommen wir da im zweiten Teil des Ganzen dazu. Das ist so grob die Gliederung, die ich mir überlegt habe. Ich will erstmal ein bisschen erzählen, was ist LaTeX, wie funktioniert das überhaupt? Was ist ein LaTeX-Dokument? Dann will ich so ein bisschen praktisch was vorführen. Wie macht man das Ganze? Wie benutzt man es überhaupt? Dann erkläre ich ein bisschen, was ist eine Präambel? Wie konfiguriert man eigentlich mein Dokument? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und im vierten Teil will ich ein bisschen was dazu sagen, wie kriege ich meine Bachelor-Masterarbeit in LaTeX vernünftig gesetzt? Und wie tut das alles? Springen wir mal gleich hinein. Das ist ein sehr guter Punkt. Es gibt diese Folien und jede Menge weiteres Material. Von 2013 gibt es auch Videos von diversen Vorträgen. Alles auf dieser Webseite, mlte.de. Das ist fast wie Malte, nur fürs A hat es nicht mehr gereicht. Und dann /LaTeX. Genau. Da findet man das gesamte Material, was ich jetzt hier heute zeige. Also, fangen wir mal so ein bisschen theoretisch an. Was ist eigentlich ein Dokument? Wie kann sich ein Dokument zusammensetzen? Was gibt es da? Da haben wir verschiedene Ebenen und sicherlich mit das Wichtigste ist irgendwie der eigentliche Inhalt, also die Bedeutung des Textes, das, was wir vermitteln wollen, das, was in unserem Dokument drin steht. Dann gibt es die Struktur. Ja, wir gliedern unseren Inhalt irgendwie. Das heißt, ich habe so ein bisschen bestimmte Dinge, kann ich irgendwie auszeichnen. Ich habe Abschnitte, ich habe Überschriften, um so ein bisschen Struktur in die ganze Sache reinzubringen. Und schließlich gibt es die Form. Das ist die Frage, wie male ich es jetzt bunt an? Ja, wie stelle ich die Struktur irgendwie optisch in meinem Dokument dar, damit das Ganze dann auch dem Leser deutlich wird? Ja, weil der Inhalt ist das, was wir vermitteln wollen. Die Struktur ist die Gliederung oder die Struktur, in die wir das Ganze dann irgendwie untergliedern, damit unser Leser mit dem Dokument auch was anfangen kann. Und die Form ist die optische Darstellung, wie wir ihm diese Informationen übermitteln. Hier haben wir nochmal so ein paar Beispiele für eine Struktur. Ich habe es eben schon gesagt, eine Überschrift, eine Gruppierung, ein Listenpunkt wären Strukturelemente. Formen sind eher Dinge, wenn ich irgendwo sage, das muss jetzt hier 13 cm breit sein oder ich will einen Einzug von so und so viel. Ich will ein Aufzählungszeichen, das aussieht wie so ein kleines Dreieck. Warum reite ich da so drauf rum? Wir haben da alle schon mal irgendwie ein Office-Produkt oder ein Word benutzt. Was man da typischerweise einstellt, ist so eine Mischung aus Struktur und Form. Weil ich gebe irgendwo, ich markiere einen Text und sage, den hätte ich gerne fett und den hätte ich gerne in 16 Punkt. Das ist eher eine Formfrage. Ich kann aber auch was markieren und kann sagen, das soll jetzt eine Unterüberschrift sein. Dann gibt es auch gewisse Strukturinformationen, die ich in dem Word-Dokument mitgebe. Das heißt, hier haben wir mal so eine Übersicht über mögliche Seitenbeschreibungssprachen, die man benutzen kann, um Dokumente zu erzeugen. Das heißt, wir haben ganz oben auf der Ebene, wo am meisten Struktur im Dokument drin ist, sogenannte Outliner. Das hat der ein oder andere vielleicht schon mal gesehen. Ja, wenn ich nur so Stichpunkte untereinander sortiere, da ist eigentlich nur Struktur drin. Dann gibt es so Dinge wie HTML, Webseitenbeschreibungssprachen, die sind sehr strukturiert aufgebaut. Und dann haben wir eben hier relativ nah an der Struktur sowohl LaTeX als auch Word, die durchaus es ermöglichen, dass wir die Struktur unseres Dokumentes beschreiben. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben so Vektorgrafiken, Pixelgrafiken, wo es wirklich, da kann ich genauestens bestimmen, wo welcher Punkt welche Farbe hat, aber jegliche Strukturinformation ist verloren. Ich beschreibe eigentlich nur noch die Form. Was wir hier auch sehen, das LaTeX ist hier hervorgehoben, das ist das, womit wir uns beschäftigen wollen. LaTeX ist eine Erweiterung oder ein Makropaket für die Sprache Tech, die in den 70er Jahren von Donald Knuth entwickelt wurde. Und während man in Tech noch sehr viel mehr die Form beschrieben hat, das heißt, da habe ich tatsächlich so Dinge hingeschrieben wie jetzt mal 2 cm Abstand, damit der linke Rand stimmt, dann jetzt hier die folgenden Text hinschreiben und dann vielleicht jetzt mal ein Umbruch, dann mal was fett. Ja, das heißt, da muss ich sehr spezifisch beschreiben, wo auf der Seite soll welcher Text wie stehen. Habe ich in LaTeX die Möglichkeit, dass ich im Wesentlichen die Struktur des Dokuments beschreibe. Jetzt kommen wir nochmal, ich habe es eben schon angedeutet, dieser Vergleich von, wir benutzen ja eigentlich alle Word, warum wollen wir uns mit LaTeX beschäftigen? In diesem Diagramm haben wir auf der X-Achse dargestellt die Größe meines Dokuments, was so ungefähr auch der Komplexität entspricht. Ja, wenn das Dokument länger ist, wird die Struktur aufwendiger. Ab 20 Seiten habe ich dann irgendwie mal so Kapitel oder irgendwie sowas. Irgendwann habe ich dann ein Deckblatt. Das heißt, irgendwie, es wird immer komplizierter, die ganze Sache, und es wird immer länger. Und logischerweise, wenn ich mit dem Word anfange, naja, einen Brief in Word schreiben, ich mache das Word auf, ich lege los, das kriege ich irgendwie alles gehandelt. Wenn ich dann anfange, ein Inhaltsverzeichnis einzufügen, das automatisch generiert wird, wird es schwieriger. Und irgendwie ist das so eine exponentielle Kurve. Je größer das Dokument wird, desto schwieriger wird es, die Dinge hinzukriegen. Wenn wir uns dann da so oben in dem Bereich bewegen, wo man irgendwann auch keine Chance mehr hat, irgendwas zu erreichen, ja, das ist so, wenn ich das 200-Seiten-Dokument im Word habe, ich habe irgendwo versehentlich geklickt und das Word hat beschlossen, 3 E-Mails zu verschicken, die Seitenzahl von 200 auf 250 zu erweitern, 5 Bilder zu verschieben und das ganze Dokument ist ruiniert. Das ist so der Bereich, wo wir hoffnungslos sind. Wenn wir uns das Ganze beim LaTeX angucken, wird es auch irgendwann hoffnungslos, aber später. Das ist so die Kernbotschaft. Die Einstiegshürde ist ein bisschen höher, deswegen sind wir hier, damit ich vermitteln kann, wie geht's los, wie kann man anfangen. Und zugegebenermaßen, wenn das Dokument größer wird, nimmt die Komplexität zu. Wir haben aber viel mehr Werkzeuge, um das Ganze irgendwie in den Griff zu kriegen. Wir haben viel mehr die Möglichkeit, dadurch, dass wir unser Dokument textuell beschreiben, dass wir wissen, was hat gerade was ausgelöst und wie kann ich jetzt hier Dinge verändern. Durch eine klare Trennung von Struktur und Form und durch die Möglichkeit, dass ich genau weiß, welche meiner Änderungen haben welche Auswirkungen. Gut, das so zur groben Einordnung, was ist LaTeX? Jetzt, wie sieht das jetzt konkret aus? Ich habe eben schon gesagt, LaTeX ist eine Beschreibungssprache, könnte auch sagen eine Programmiersprache. Das heißt, ich habe eine reine Textdatei und in dieser Textdatei steht zunächst mal mein Inhalt drin. Ja, also die eigentlichen Sätze, der eigentliche Information, die ich übermitteln will. Und diesen Inhalt, den reiche ich dann an mit Strukturinformationen. Ja, das heißt, ich habe bestimmte Markups, bestimmte Befehle, die ich dazwischen schreiben kann, womit ich dann sagen kann, das hier ist jetzt übrigens eine Überschrift. Muss man jetzt nicht lesen können, wir können da gleich im Detail drauf eingehen. Aber ich habe so bestimmte Befehle, die ich da reinschreibe, um bestimmte Dinge auszuzeichnen. Und LaTeX kümmert sich dann automatisch darum, dass das Ganze in eine gute Form gesetzt wird. Das heißt, ich nehme dieses Textdokument, das aus Inhalt und Struktur besteht. Dann gibt es den LaTeX Compiler, dem übergebe ich dieses Textdokument und ich kriege zurück das fertig formatierte Dokument, typischerweise eine PDF-Datei. Genau, das ist der Punkt, wo wir mal so ein bisschen in die Praxis gehen und ich mal gucke, wo mein Spickzettel ist. Hier habe ich jetzt in einem ganz normalen Texteditor, der nichts Besonderes kann, ein LaTeX-Dokument. Ein LaTeX-Dokument besteht aus einer Dokumentenklasse. Damit sage ich LaTeX mal so generell, um was handelt es sich hier überhaupt. An der Stelle Achtung, hier steht was von EasyArtikel, da komme ich später dazu. Ich versuche an der Stelle erstmal noch ein paar Details vor euch zu verstecken. Dann gibt es ganz essentiell diese Umgebung Document, wo ich sage, hier fängt das eigentliche Dokument an und irgendwo muss es dann auch wieder aufhören. Und alles, was hier dazwischen steht, das ist der Inhalt unseres Dokuments, das wird von LaTeX so direkt übernommen. Jetzt kompilieren wir dieses Dokument mal und dann kriegen wir eine PDF-Datei. Die sieht so aus. Hier steht Hallo Welt als unser Inhalt. Hier steht auch wieder Hallo Welt. Hat soweit funktioniert. Nehmen wir mal ein bisschen mehr Text uns hier hinzu. Schwupp. Hier irgendwie so ein bisschen was, was wir da einfach mal nehmen können statt Hallo Welt. Ja, das heißt, wir sehen jetzt hier ein ganz normaler Text, da ist nichts Besonderes dran. Wir sehen auch, das Beispiel spricht noch alte deutsche Sprache oder alte deutsche Rechtschreibung, sodass meine Rechtschreibprüfung sagt, das ist alles ein bisschen verkehrt, aber das macht nichts. Ja, hier ist nichts ausgezeichnet. Das Einzige, was wir haben, ist ab und zu ist mal so ein Absatz da drin. Wenn ich das kompiliere, dann sehen wir hier, hat soweit schon mal funktioniert. Ja, hier ist jetzt meine PDF-Datei, wo der Text drin ist. Wir sehen schon mal so ein paar Dinge, um die sich LaTeX automatisch kümmert. Zum Beispiel hier haben wir diese automatische Silbentrennung an der Kino-Kasse. Ja, das heißt, unter der Haube habe ich irgendwo eingestellt, dass das ein deutsches Dokument ist. Entsprechend werden Algorithmen angewendet, um für deutsche Sprache Silbentrennung vernünftig zu machen, sodass wir hier den Blocksatz vernünftig kriegen. Was sehen wir noch? Ja, ich kann in diesem Dokument hier beliebig irgendwo Leerzeichen ergänzen. Das ist vollkommen egal. Das heißt, ein zusätzliches Leerzeichen ignoriert LaTeX völlig. Das erste Leerzeichen ist klar, das trennt irgendwie Worte. Zusätzliche werden völlig ignoriert. Das heißt, um die Anordnung der Worte kümmert sich LaTeX von alleine. Gleiches gilt für Zeilenumbrüche. Das heißt, ich kann hier beigehen und kann einfach nach jedem Punkt mal einen Zeilenumbruch machen, wenn ich das in meinem Quelltext irgendwie dann übersichtlicher finde. Auch das ignoriert LaTeX völlig. Das Einzige, was hier im Moment einen Effekt hat, ist ein Absatz, sprich eine ganze leere Zeile. Die wird von LaTeX dann auch automatisch als Absatz gesetzt. Was ist da die Idee dahinter? Naja, LaTeX versucht immer so ein bisschen typografische Regeln vernünftig umzusetzen, sodass das Ergebnis möglichst schön wird. Wenn man sich mal ein Buch anguckt, gerne auch irgendwie ein Lehrbuch oder irgendwie eine wissenschaftliche Literatur, dann sieht man, da wird sehr selten mit einem Zeilenumbruch gearbeitet. Also es gibt immer irgendwie einen Absatz, der tatsächlich einen neuen Sinnzusammenhang darstellt, aber einen einzelnen Zeilenumbruch habe ich typischerweise eigentlich nicht. Deswegen ist es auch, gibt es diese gewisse Hürde, weil ich den typischerweise nicht brauche. Wenn ich jetzt sage, ich brauche doch unbedingt einen Zeilenumbruch, kann ich einen doppelten Backslash hier einfügen. Ja, das ist jetzt so das erste spezielle Zeichen oder der erste Befehl, den wir hier sehen. Mit diesem Backslash kann ich jetzt dafür sorgen, dass hier tatsächlich ein Umbruch entsteht. Wir sehen auch schon irgendwie, eigentlich war es vorher schöner. Nehmen wir also direkt mal wieder raus. Genau. Nächste Sache. Ja, jetzt habe ich hier meinen Text. Das funktioniert soweit schon mal ganz gut. Jetzt habe ich gesagt, es gibt Befehle, um Strukturinformationen zu ergänzen. Das heißt, wir können mal als erstes sowas machen, wie ich kann hier schreiben, Backslash Text BF, geschweifte Klammer auf, Gummibärchen, geschweifte Klammer zu. Damit sage ich LaTeX, Backslash ist das Sonderzeichen in LaTeX, womit sämtliche Befehle anfangen. Das heißt, immer wenn Backslash kommt, passiert irgendwie was Besonderes. Text BF ist die Abkürzung für Text Boldface, das heißt, hier soll was fett gedruckt werden. Und was? Der Inhalt zwischen den geschweiften Klammern. Wenn ich das kompiliere, sehen wir, die Gummibärchen sind jetzt fett. Ja, ähnliche Möglichkeiten gibt es. Ich kann mit Env sagen, für Emphasize, dass ich einen bestimmten Bereich hervorheben will. Wir sehen jetzt hier haben wir dann den Kursivdruck. Was können wir noch machen? Wir können auch mal die Farbe ändern. Wir können hier sagen Text Color Orange und im Ergebnis sticht hier jetzt was in Orange hervor. Ja, das heißt, auf die Art und Weise ist immer irgendwie das gleiche Schema. Backslash, Name vom Befehl und dann in geschweiften Klammern, auf was soll sich der Befehl auswirken. Ja, sehr gut, das habe ich vergessen zu sagen. Du sahst aus, als wolltest du eine Frage stellen. Das wäre der ideale Moment, um zu erwähnen, wenn ihr irgendwie Fragen habt, unterbrecht mich gerne. Wir können das gerne irgendwie interaktiv hier was ausprobieren oder sonst wie, wenn es irgendwie zu dem, was ich mache, was gibt. Gut, ja, das als erstes Beispiel, wie kann ich bestimmte Dinge auszeichnen. Machen wir weiter damit. Ich greife jetzt einfach mal so ein paar Beispiele raus, damit man so ein Gefühl dafür kriegt, wie sowas aussieht. Beispielsweise, wir hatten jetzt automatisch den Blocksatz, was ich so standardmäßig eigentlich will, wenn ich einen längeren Text habe. Kann natürlich sein, dass ich jetzt auch mal was zentriert darstellen will. Dafür gibt es dann sogenannte Umgebungen. In diesem Fall ist es die Umgebung Center. Probieren das erstmal aus. Schwupp. Aber wir sehen, der obere Teil ist nach wie vor Blocksatz. Hier unten haben wir jetzt das Ganze zentriert. Was ist jetzt der Unterschied so konzeptioneller Natur zwischen den Befehlen hier oben? Hier gibt es immer irgendwie einen Backslash, einen Befehlsnamen und in Schweifklammern steht das Argument, auf das sich das Ganze auswirkt. Hier unten haben wir das Backslash Begin Center und Backslash End Center. Das heißt, diese Umgebungen sind gut geeignet, um größere Mengen Text damit zu markieren. Und der Name der Umgebung ist in diesem Fall Center, der muss hier am Anfang einmal genannt werden und am Ende dann mit dem End wiederholt werden. Damit kann ich dann einen ganzen Absatz markieren und beeinflussen. Es gibt nicht nur Center. Nehmen wir nochmal ein paar andere Beispiele. Ich kopiere mir hier nochmal ein bisschen Text herbei, damit wir irgendwie was haben. Schwupp. Ich kann zum Beispiel auch diesen Teil meines Textes als Zitat markieren. Dann sage ich hier Quote. Ah, das heißt, das soll jetzt dargestellt werden, als wäre das ein Zitat. Wir sehen auch hier wieder, das war eher so eine semantische Beschreibung. Das war eher eine Sache der Struktur. Ich sage, das soll gesetzt werden wie ein Zitat. Was macht LaTeX in dieser Einstellung links und rechts? Den Einzug ein bisschen erhöhen, sodass wir das hier so eingerückt dargestellt haben. Anderes Beispiel, wenn wir bei Zitaten sind, wenn ich Dinge als wörtliche Rede oder als Zitat markieren will, gibt es auch den schönen Befehl enquote. Der führt dann dazu, gehen wir mal zurück, ja, wir haben hier, man hat ein Gefühl der Macht. Und da habe ich jetzt hier mit enquote das Gefühl der Macht markiert. Und wir sehen hier, das ist jetzt in Anführungszeichen gesetzt. Warum braucht es dafür einen Befehl? Warum kann ich nicht einfach Anführungszeichen eintippen? Naja, weil das jetzt hier schöne typografische Anführungszeichen geworden sind. Ich kann unter der Haube wieder konfigurieren, welche ich denn gerne hätte. Und ich muss mich nicht darum kümmern, dass die an der richtigen Stelle vernünftig aussehen. Ja, das heißt, ich könnte auch manuell sagen, hier jetzt ein öffnendes Anführungszeichen, hier ein schließendes. LaTeX kann sich aber um diesen ganzen Kram von alleine kümmern, sodass ich die auch verschachteln kann und dann die korrekten Regeln angewendet werden, wie Anführungszeichen verschachtelt werden. Das heißt, um diese ganzen Dinge muss ich mich nicht kümmern, das kann alles LaTeX machen. Ich muss nur sagen, was ist denn jetzt wo wie zu zitieren. Gut, das soweit als kurze Einführung, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt. Einmal hier jetzt wieder die Folie. Was haben wir jetzt gelernt? Wir haben jetzt gesehen, es gibt Befehle und es gibt Umgebungen. Ein Befehl beginnt immer mit einem Backslash, danach kommt der Name des Befehls. Dann gibt es die Möglichkeit, dass in eckigen Klammern optionale Argumente kommen, mit denen ich Dinge konfigurieren kann. Und dann das Wesentliche in geschweiften Klammern, weitere Argumente. Bei dem Textcolor haben wir gesehen, orange ist dann noch eine Option. Und dann in geschweiften Klammern der Teil des Textes, um den es hier geht, den ich beschreiben will. Gleiches haben wir gesehen für Umgebungen. Ja, Backslash Begin, dann der Name der Umgebung. Auch da kann ich wieder optionale Argumente, Konfigurationsargumente haben, aber hier habe ich den eigentlichen Inhalt zwischen Beginn und End der Umgebung. Okay, machen wir weiter. Was kann ich denn jetzt alles darüber hinaus tun? Ich kopiere mir mal hier den Rest von meinem Blindtext in das Dokument. Wir sehen also so generell, das ist durchaus ein valides Vorgehen. Ich kann einfach in der Textdatei den Text runterschreiben, kann LaTeX sagen, kompilier das und da kommt schon mal was Vernünftiges bei rum. Das Erste, was man jetzt so merkt, ist, hier sind zwischendurch so Dinge, die sehen aus, als wäre das sowas wie eine Überschrift. Wäre doch schön, wenn wir das auch entsprechend auszeichnen können. Machen wir das doch mal. Dafür gibt es den Befehl Section. Damit kann ich was als Abschnitt markieren und kann sagen, das ist jetzt meine Abschnittsüberschrift. Und da gibt es eine ganze Hierarchie, das heißt, ich kann jetzt hier sagen, das ist eine Subsection, das ist eine entsprechende Unterüberschrift dazu. Das hier ist dann meinetwegen mal wieder eine neue Section. Haben wir noch mehr davon? Nö, müssen wir hier mal uns was erzeugen. Subsection. Das Ganze geht weiter bis zur Sub-Subsection. Das heißt, ich kann sagen, einen Abschnitt, einen Unterabschnitt, einen Unterunterabschnitt. Damit kann ich meinen Text gruppieren und entsprechend die Überschriften auszeichnen. Ich kompiliere das mal wieder und wir sehen jetzt, wir haben automatische Nummerierung gekriegt, wir haben automatisch entsprechend die Darstellung optimiert, dass das jetzt hier so ein bisschen fett, ein bisschen größer ist, hier ist ein bisschen mehr Abstand. Hier haben wir die Gummibärchen, hier haben wir dann den Unterabschnitt 1.1, hier haben wir Abschnitt 2, hier haben wir den Unterabschnitt 2.1 und den Unterunterabschnitt 2.1.1. Was ist jetzt noch passiert? Das, was wir hier sehen, ist ein PDF-Dokument. Das heißt, wenn ich hier links mal umschalte, sehen wir die Gliederung. Hat auch direkt Lesezeichen in dem PDF-Dokument angelegt. Das heißt, ich kann, ohne dass ich mich irgendwie drum gekümmert habe, meinem Leser direkt mitgeben, dass er hier in einem längeren Dokument an die richtige Stelle springen kann. Wenn wir das Ganze ausdrucken, ist das natürlich noch ein bisschen blöd. Ist aber kein Problem. Wir können auch ein Inhaltsverzeichnis über unser Dokument drüber schreiben. Dafür gibt es den Befehl Table of Contents, Inhaltsverzeichnis. Und zack, jetzt haben wir auch ein Inhaltsverzeichnis mit der Gliederung oben drüber. Das wird automatisch generiert aus den Section- und Subsection-Befehlen. Das heißt, wenn ich jetzt unten irgendwas anpassen würde, ergibt sich das automatisch. Was wollte ich dazu noch sagen? Genau, wenn wir uns jetzt nochmal eine zusätzliche Überschrift denken. Manchmal hat man ja das Problem, dass es einfach nicht möglich ist, Dinge in einer kurzen Überschrift zusammenzufassen. Deswegen geben wir jetzt hier dem Ganzen mal die Section, die jetzt ein bisschen länger geworden ist. Jetzt sehen wir schon, im Inhaltsverzeichnis sieht es ein bisschen komisch aus. Hier hat das eigentlich ganz gut funktioniert. In manchen Fällen will ich dann also einfach mal sagen, im Inhaltsverzeichnis hätte ich das aber gerne kürzer. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit mit einem optionalen Argument. Ja, das ist das, was ich eben meinte. Da nehme ich dann die eckigen Klammern und nicht mehr die geschweiften Klammern. Kann ich dann sagen, ich möchte einmal angeben, wie es im Inhaltsverzeichnis aussieht und einmal, wie es hier aussieht. Wir sehen, hier ist gar nichts passiert. Hier links steht jetzt nur noch Xao im Kino. Wenn ich jetzt nach oben scrolle, sehen wir hier, haben wir auch die kürzere Variante davon. Jo. Ich habe die Frage nicht so richtig verstanden. Also hier haben wir... Das, aber Vorsicht, das hat jetzt nichts mit LaTeX zu tun, sondern das ist ein ganz normales Textdokument, was wir hier haben. Du kannst einen beliebigen Texteditor benutzen. Das heißt, das, was ich jetzt hier habe, das kann, hat überhaupt keine Unterstützung. Ich tippe das alles manuell ein. Es gibt auch Editoren, da kann man irgendwie auf Buttons klicken, die können einem die Gliederung anzeigen, die unterstützen einen da mehr. Das heißt, es gibt auch Editoren, die eine bessere Suchfunktion haben, als den, den ich jetzt hier habe. Der Texteditor ist relativ unabhängig von LaTeX. Und natürlich in einem PDF-Dokument, klar, ja, das ist jetzt hier ein PDF-Dokument, das heißt, hier kann ich auch Dinge markieren und da kann ich auch wieder Dinge drin suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es verstanden habe. Wir machen das mal. Okay, das heißt, das sind quasi sowas wie Anmerkungen. Ich will zwischendurch mal irgendwie was. Genau, ja. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann ich einfach in dem Quelltext hier einen Kommentar schreiben. Das heißt, ich fange mit einem Prozentzeichen an. Schreibt dann hier Kommentare rein, die werden komplett ignoriert von dem LaTeX-Compiler, die tauchen im PDF nicht auf, die tauchen aber auch nie auf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich mir eigene Befehle definiere. Das heißt beispielsweise, was ich gerne mache, ist, ich definiere mir gerne einen Befehl, der heißt dann To-Do. Da schreibe ich dann irgendwie rein, hier muss noch mehr Inhalt. Und auf die Art und Weise kann ich mir dann beim Schreiben irgendwo markieren, das ist noch nicht so richtig fertig. Wenn dann irgendwann die Deadline näher rückt, kann man am Ende in einer globalen Konfiguration sagen, jetzt alle To-Dos ignorieren, ist jetzt egal, dann verschwinden die alle, dann sind die in meinem Dokument noch drin. Das heißt, wenn ich nach dem Review-Prozess weiß, es war noch nicht gut, ich muss dann nochmal bei, kann ich die To-Dos wieder einblenden und mir überlegen, ob ich nicht doch da vielleicht nochmal was dran machen will. Beantwortet das deine Frage? In Teilen. Wir können da hinterher nochmal drüber sprechen in Ruhe. So, Titel und Autor, genau. Also wir haben jetzt gesehen, wir haben unser Dokument hier Und wir haben jetzt ein Inhaltsverzeichnis und dann geht das hier los. Was irgendwie noch so ein bisschen fehlt, ist eine Überschrift über dem Dokument. Und dafür können wir einfach in das Dokument reinschreiben, wieder speziell ausgezeichnet. Ja, das ist hier irgendwie mein Dokument, verschiedene Blindtexte. Autor dieses Dokuments bin ich. Ich kann auch noch ein Datum angeben, da kann ich auch sowas reinschreiben wie MetaNook 2016. Und dann schreibe ich einmal als Befehl unten drunter Make Title. Das heißt, ich habe jetzt so ein paar Informationen da angegeben und sage dann, so soll der Titel aussehen. Hier gilt wieder, LaTeX nimmt jetzt diese Strukturinformationen und kümmert sich darum, dass das vernünftig dargestellt wird. Ich habe jetzt nirgendwo gesagt, dass das zentriert sein soll oder dass der Autor irgendwie unterm Titel dargestellt werden soll. Genau genommen kann ich auch tatsächlich ganz woanders konfigurieren, wie der Titel jetzt hier eigentlich dargestellt wird. Das heißt, ich gebe die Struktur vor, was ist was, und LaTeX kümmert sich darum, dass es schön aussieht. Es gilt auch wieder, dass die Daten jetzt hier natürlich in die Metainformationen in der PDF-Datei übernommen wurden. Da stehe ich jetzt auch als Autor des Dokuments drin. Ja.
Arbeitet der Compiler von oben nach unten runter oder ist es egal, wo das Make-Title steht?
Nee, also in diesem Fall, das Make-Title steht genau an der Stelle, wo dann der Titel auch eingefügt wird. Die Reihenfolge dieser Befehle ist völlig egal. Ja, das heißt, ich kann auch erst mit dem Datum anfangen, dann den Titel angeben, dann den Autor. Aber das Make-Title ist der Befehl, an dieser Stelle jetzt bitte den Titel angeben. Das ist noch nie ausprobiert, aber ich glaube, ich kann das auch so drehen. Ja, dann habe ich das Inhaltsverzeichnis und danach erst den Titel.
Achso, und was wäre, wenn man jetzt mal Make-Title End-Document
würde? Dann wird es ignoriert. End-Document ist das Ende von allem, alles was danach passiert, wird ignoriert.
Und die Angaben, was halt der Titel ist, wenn das unter dem Make-Title steht, wird es dann auch übernommen?
Meinem Verständnis nach nicht, aber probieren wir das aus. Ich befürchte, jetzt wird er sich beschweren. Genau. Aber jetzt sagt das Make-Title, ich weiß noch gar nicht, was hier eigentlich der Titel des Dokuments ist, so wird das nichts. Also machen wir das wieder andersrum. Sortieren wir das hier auch mal wieder um, dann sieht es besser aus. Gut, kommen wir als nächstes zu einer der ganz großen Stärken von LaTeX. Wer von euch schreibt Dokumente, in denen irgendwie Formeln vorkommen? Genau. Wer von euch kennt den Word-Formel-Editor? Wer davon hält das Ding für eine gute Maßnahme, um Formeln am PC zu setzen? So schlimm finde ich den jetzt auch nicht. gut, demonstrieren wir mal, wie das Ganze hier geht. Ich glaube, ich habe hier irgendwie was vorbereitet. Genau. Ja, wir haben jetzt hier also mal so die große Erkenntnis, der Satz des Pythagoras lässt sich wie folgt formulieren und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben jetzt schon in diesem Text hier so mathematische Variablen. Das heißt, wir wollen jetzt ja eigentlich in unserem Fließtext, wo bin ich? Hier. In unserem Fließtext irgendwie A, B, C so ein bisschen hervorheben, damit klar ist, das sollen jetzt Variablen sein, über die ich da rede. Ich könnte das jetzt mit env machen, um irgendwie was hervorzuheben. Ich kann aber auch direkt LaTeX sagen, hier handelt es sich um Formeln. Die sind jetzt noch nicht besonders spektakulär, so als Formel, aber damit habe ich die schon mal entsprechend markiert. Und jetzt haben wir hier die eigentliche Erkenntnis, es soll jetzt irgendwie was gelten. Ja, laut meinem Spickzettel muss jetzt hier a² plus b² gleich c² bei rumkommen, was wir hier hinschreiben wollen. Wie machen wir das jetzt? Hier habe ich jetzt schon mal so ein paar Sonderzeichen hingeschrieben, fängt wieder alles mit einem Backslash an. Und dann in eckigen, geschweiften Klammern, damit sage ich LaTeX jetzt im Gegensatz zu dem Dollar, damit kann ich im Fließtext was hervorheben. Mit den eckigen Klammern kann ich sagen, hier soll jetzt eine abgesetzte Formel kommen. Wie schreibe ich das jetzt hin? So, a² plus b² gleich c². Aber wir sehen, ich kann relativ viele Dinge einfach hinschreiben. Was ich aber tatsächlich machen muss, ist, für das Quadrat kommt ein Sonderzeichen, mit dem ich sage, das, was jetzt folgt, soll hochgestellt sein. Deswegen ist das so ein kleiner Pfeil nach oben. kompilieren wir das Ganze mal, gucken uns das an. Ja, wir sehen, ABC sind jetzt kursiv dargestellt hier. Wir haben hier a² plus a² gleich c². Ist irgendwie auch noch was schiefgegangen. Ja gut, darum kümmert sich LaTeX nicht. Ja, den Inhalt müssen wir selber machen. Reparieren wir das mal. So. Genau. Ja, wir sehen also im Text mit dem Dollarzeichen habe ich bestimmte Teile als Formel markiert. Die sind jetzt entsprechend hervorgehoben. Und dann habe ich als abgesetzte Formel unten drunter meine eigentliche Formel. Kann ich auch nochmal einen Punkt ans Ende machen. Was wir auch sehen ist, ich kann natürlich auch mittendrin sowas wie a² schreiben. Das hat den gleichen Effekt. Ja, dann habe ich jetzt hier im Text noch ein a² stehen. Gut, was können wir denn noch so Schönes machen mit unseren Formeln? Wir haben natürlich auch griechische Buchstaben. Ja, das heißt, ich kann auch sowas machen wie Alpha plus Beta gleich Gamma. Wenn ich das Alpha richtig schreibe, funktioniert es noch besser. Ja, dann sehen wir hier, das wird entsprechend in griechische Buchstaben übersetzt. Es gibt eigentlich für jedes Sonderzeichen, das ich jemals irgendwie brauche, einen entsprechenden Befehl. Es ist nicht immer offensichtlich, wie dieser Befehl lautet. Erzähle ich später noch ein bisschen was dazu, beziehungsweise kann ich auch jetzt zeigen. Es gibt die Webseite DTechify. Genau. Was kann diese Seite? Dann gibt es hier dieses wunderschöne Feld. Da kann ich ein Symbol reinzeichnen. Wenn es geklappt hat, sagt er, naja. Das ist dicht dran. Wir versuchen das nochmal. Das ist nicht schöner geworden jetzt. Doch, aber da hat er jetzt verstanden, ich suche ein Alpha. Ja, das ist im Zweifelsfall sehr hilfreich, wenn man sich denkt, ich brauche doch hier dieses Symbol. Es braucht vielleicht 2, 3 Versuche, aber es ist deutlich besser, als in einer langen Liste durchzugucken, was gibt es denn da alles an Möglichkeiten. Gut, so, ich habe eben gezeigt, mit dem Pfeil nach oben oder mit der Tilde kann ich hier Dinge hochstellen. Genauso kann ich mit dem Unterstrich einen Index unten anfügen. Ja, hier habe ich jetzt Alpha 1 stehen. Was passiert jetzt, wenn mein Index mehr als ein Zeichen hat? Das heißt, wenn ich hier sowas wie Alpha 111 haben will, versuchen wir das mal. Das hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt habe ich Alpha 1 mal L4 stehen. Warum? Weil LaTeX davon ausgeht, wenn ich Dinge einfach hintereinander wegschreibe, die dann sich wiederum auf die eigentliche Formel beziehen. Das heißt, dieses Zeichen, was mir sagt, jetzt folgt was tiefgestelltes, bezieht sich erstmal nur auf die 1. Kann ich aber ändern, indem ich mit geschweiften Klammern jetzt hier Dinge gruppiere. Und damit kann ich dann sagen, ich will nicht nur die 1 tiefstellen, sondern alles, was in den Schweifklammern steht. Jetzt habe ich 111 da als Index drin. Vielleicht sollte man über andere Variablennamen nachdenken, wenn man 101 verschiedene Alphas hat, aber das nur für das Beispiel. Gucken wir mal weiter. Genau, angenommen, wir haben eine Summenformel. Wie kriege ich das denn hin? Da kann ich sowas machen wie Backslash Sum. Ja, das ist noch irgendwie naheliegend. Und jetzt will ich sagen, ich will alle Zahlen von i gleich 1 bis n aufsummieren. Und was ist das dann? Das ist dann nach Gauss, gucke ich mir das lieber mal ab hier, bevor das wieder verkehrt wird, n mal n plus 1 halbe. Wir sehen jetzt hier zwei neue Erkenntnisse. Zum einen die Summenformel. Ja, ich habe hier Summen und dann sage ich, ich will was hochstellen und ich will was tiefstellen. Wir würden jetzt eigentlich erwarten, dass das an dem Summenzeichen oben rechts und unten rechts dran klebt als Index. Die Summe verhält sich allerdings ein bisschen anders. Das Summenzeichen ist als entsprechendes Zeichen markiert, wo man Dinge oben drüber und unten drunter schreibt, typischerweise. Entsprechend wird das so übernommen. Das I und das Gleich, die standen einfach da. Und hier auf der rechten Seite habe ich den Befehl frac für Fraction benutzt. Und der nimmt zwei Argumente. Ja, das heißt, ich habe in geschweiften Klammern einmal das eine und dann hier hinten das andere. Die 2 ist alleine, deswegen kann ich die auch einfach so hinschreiben. Ich kann die auch noch in geschweiften Klammern schreiben, aber bei einer einzelnen Ziffer ändert das nichts. Das heißt, hier habe ich den Zähler und den Nenner von meinem Bruch. So, schlussendlich kann ich auch noch Dinge ausrichten. Aber wenn ich mehr als eine Zeile habe, zum Beispiel führen wir nochmal eine Wurzel ein, ja, sowas wie die Wurzel aus x hoch 4 ist gleich x Quadrat. Na, so. Und darunter will ich jetzt nochmal sowas schreiben wie der Limes von, na, hier wieder wie Summe, etwas unter den Limes schreiben, der Limes von n gegen unendlich von, was nehmen wir? Nehmen wir wieder einen Bruch, 1 durch n Quadrat. Ja, was ist das? Nicht viel, sagen wir mal so 0. Ja, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe jetzt hier eine Formel und hier habe ich eine Formel. Dazwischen das Zeichen, was ich eben schon mal gesagt habe, doppelter Backslash für einen Zeilenumbruch. Und was jetzt hier neu ist, ist das Und-Zeichen. Ich habe jeweils vor dem Gleichen noch ein Und eingefügt und an dem Und-Zeichen richtet, lade ich das Ganze jetzt aus. Wie sieht das im Ergebnis aus? Wir sind jetzt hier. Ja, das heißt, wir sehen die beiden Und-Zeichen, die sind untereinander. Und dann habe ich jeweils auf der linken Seite den linken Teil, rechts den rechten Teil. Das heißt, wenn ich mehrere Zeilen von Formeln habe und will da Dinge ausrichten, kann ich das mit der Align-Umgebung machen und mit dem Und entsprechend markieren, wo dran denn das jetzt ausgerichtet werden soll. Gut, außerdem sehen wir SQRT für Square Root macht ein schönes Wurzelzeichen, das sich auch entsprechend verlängert. Also wenn ich hier jetzt noch ABC dazu schreibe, sehen wir, jetzt habe ich x hoch 4 mal ABC. Jetzt ist die Formel falsch, aber es ist immer noch schön gesetzt. Hier sehen wir unter dem Linux habe ich dann n gegen unendlich drunter stehen, genau hier den Bruch 1 durch n Quadrat und dann gleich 0. Gut, das zu Mathematik. Hat noch jemand eine Formel im Kopf, wo er noch gar keine Idee hat, was man tun könnte? Wunderbar.
Eine richtige mathematische Formel, aber wie ist es jetzt zum Beispiel, wenn wir mit Mengen arbeiten wollen? Muss man ja auch wissen, dass man eine Mengendefinition aufschreiben muss oder auch Mengenoperationen auf mehreren anderen kann, wie die Summe ja auch. Also man kann ja bei der Summe auch mehrere Mengen vereinigen.
Gucken wir mal, ob ich das aus dem Kopf hinkriege. Es gibt sowas. Ja, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Jetzt können wir hier genau wie bei der Summe, ja, wenn wir wissen, welches Symbol das ist, dann klappt das Ganze irgendwie. Also machen wir hier sowas wie A in M. Und da wollen wir jetzt alle A, wollen wir alle A vereinigen. Das ist jetzt nicht so spektakulär, da könnte wieder M bei rauskommen, aber so tendenziell sowas meinst du, ne?
Ja.
Genau. Funktioniert genauso. Ja, weil ist natürlich jetzt für die Darstellung völlig egal, ob das eine Summe oder ein Mengenzeichen ist. Wichtig ist nur wieder, es gibt so ein paar Zeichen, für die haben wir die Möglichkeit, dass wir was drunter und was drüber schreiben. Und Big Cap ist genauso wie Limes oder Summe so ein Zeichen, mit dem das funktioniert. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn ich jetzt tatsächlich mal Schweifklammern brauche, dann wenn ich die einfach so hinschreibe, dann sehe ich die natürlich nicht. Entsprechend muss ich die mit einem Backslash hinschreiben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sowas machen wie so. Ja? Das heißt, hier habe ich jetzt gesagt, die Vereinigung über alle A für A aus M ist das gleiche wie die Menge aller A für die A in M gilt. Aber für das Tech wichtig ist, ich nehme Backslash Schweifklammer, damit die Schweifklammer tatsächlich dargestellt wird. Hier habe ich den Befehl MID, der mir den senkrechten Strich hier macht und auch den Abstand. Und hier habe ich den Befehl Backslash In, der mir das Elementsymbol darstellt. Du musst dich durchsetzen, das reden gerade alle. Ja. Ja, müssen. Kommen wir gleich zu. Das ist der Trick, weswegen ich oben meine Document Class Easy Artikel habe. Die habe ich mir selbst gebaut. Die lädt ein paar Pakete, damit Dinge funktionieren. Zeige ich gleich, wie die Realität aussieht. Man muss über dem eigentlichen Dokument, bevor das Dokument beginnt, muss man noch ein paar Dinge hinschreiben, die dann dafür sorgen, dass zusätzliche Pakete geladen werden. In diesem Fall ist es das Paket AMS Math von der American Mathematical Society, was jede Menge zusätzliche mathematische Symbole uns bringt. So, sehen wir wieder was? Ah, wir sehen wieder was. Sehr gut. Genau, so. Bevor wir dazu kommen, was das Easy-Artikel eigentlich tut, will ich neben der Mathematik noch ein paar andere Dinge zeigen. Manchmal braucht man ja auch noch anderes, um sein Dokument zu strukturieren. Und zwar gehen wir hier einfach mal irgendwo rein, dass ich ein bisschen Text habe. Ein mögliches Element, um Dinge zu strukturieren, ist die Aufzählung. Das funktioniert in LaTeX wie folgt. Es geht die Umgebung enumerate. Und diese Umgebung hat dann den speziellen Befehl item, mit dem ich sagen kann, ich hätte gerne einen Aufzählungspunkt. Ja, das heißt, ich habe die Umgebung und in der Umgebung habe ich dann besondere Befehle. Und das führt jetzt dazu, dass wir hier sehen, wir haben eine Aufzählung. Kann ich jetzt eigentlich hier die Seitenleiste mal ausblenden? Ja. Na, jetzt haben wir den Teil als Aufzählung gesetzt. Ich kann natürlich statt enumerate auch itemize verwenden. Dann habe ich keine Nummern, sondern nur so ein Bullet Point hier. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, in der Aufzählung dann wieder eine Aufzählung zu haben. Ja, das heißt, ich fange einfach wieder ein neues Enumerate an und habe dann in dem Enumerate wieder Items. Ich kann hier Itemize und Enumerate wild mischen und wir sehen, es gibt Aufzählungen. Dann gibt es auch noch Definitionslisten. Das heißt, statt einem Aufzählungs-Icon habe ich da dann irgendwie einen Begriff, den ich entsprechend hervorhebe. Nehmen wir hier mal das Center weg, was wir da eben noch hatten, und machen hier draus eine Description. Jetzt kann ich dem Item noch zusätzlich was mitgeben. In diesem Fall sind wir irgendwie wieder bei Gummibärchen. Na, das heißt, hier beschreibe ich jetzt, was sind Gummibärchen. Hier beschreibe ich, was sind weiche Gummibärchen. Zack, na. Nehmen wir diesen Text, schieben den dahin. So, ja, was gibt uns das jetzt? Ich habe das Description Environment, habe da die Items, wo ich optionale Argumente dran habe. Und das stellt LaTeX dann so dar. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man viele Begriffe einführen will oder Ähnliches voneinander abgrenzen, kann man das benutzen. Gut, das zu Aufzählung. Nächstes Ding, Tabellen. Wie kriege ich eine Tabelle hin? Dafür gibt es in LaTeX den Befehl Tabula oder die Umgebung. Die ermöglicht es mir, eine Tabelle zu setzen. Bislang war das alles schön und man konnte auch im Quelltext wunderbar lesen. Ja, das ist eine Description. Wir sehen genau diese Idee von, ich gebe die Struktur an. Ich kann mit sehr einfachen Befehlen was erreichen. Bei Tabellen kommen wir so ein bisschen an die Grenzen dessen, was in LaTeX schön möglich ist. Man kann mit LaTeX wunderschöne Tabellen zaubern, das geht. Die Frage ist aber immer, ob das besonders gut ist. Ja, denn es fängt schon mal damit an, ich muss als erstes definieren, welche Spalten habe ich denn und wie sind diese Spalten ausgerichtet. Nehmen wir mal in meinem Beispiel, ich hätte gerne drei Spalten, die sollen alle links ausgerichtet sein. Das heißt, ich schreibe dahin LLL. Jetzt kann ich hier noch ein Pipe-Symbol dazwischen schreiben, zwischen die Ls. Das führt dann dazu, dass an der Stelle ein Strich dargestellt wird. So, nicht besonders sprechend, aber ist leider so. So, jetzt können wir hier mal irgendwie einem Beispiel folgen. Na, ich nehme mal irgendwie Jahreszahlen und Bevölkerung von Deutschland und Frankreich. Fangen wir an mit 1990. Ich schreibe jetzt hier einfach irgendwelche Zahlen mal rein. Machen wir nochmal eine Zeile mehr. Da war es dann vielleicht irgendwie mehr. So. Zack. Wir sehen also, ich schreibe einzelne Zeilen hin, ich benutze wieder das Und-Zeichen, um die ganze Sache auszurichten und wieder den doppelten Backslash am Zeilenumbruch. Im Ergebnis habe ich jetzt hier meine Tabelle. Ja, irgendwie, ich sehe schon mal, der horizontale Strich ist da aufgetaucht. Was noch nicht geklappt hat, ist irgendwie, die erste Zeile sollte sowas wie eine Überschrift sein. Das heißt, vielleicht wäre es noch schön, wenn wir hier auch einen horizontalen Strich haben. Dafür gibt es H-Line, funktioniert nur innerhalb von Tabellen, fügt da dann einen entsprechend horizontalen Strich ein. Was wir jetzt noch machen können, wir können jeweils die Elemente der ersten Zeile fett darstellen. Jetzt sieht es schon mal ganz manierlich aus. Für so ein kleines Beispiel funktioniert das ganz gut. Wenn die Tabelle größer wird, naja, kann man sich vorstellen, wenn ich da jeweils zeilenweise den Inhalt hinschreibe, kann das sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Gut, machen wir weiter mit Abbildungen. Ja, manchmal braucht es auch einfach ein Bild. Dafür gibt es in LaTeX den Befehl include graphics. Dann muss ich ihm sagen, meine IDE hat auto-completed. Welche Datei hätte ich denn hier gerne eingebunden? In diesem Fall habe ich hier mal irgendwie eine Blume mir irgendwo hergeholt. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Blume eingebunden. Etwas groß, kein Problem. Können wir hier noch mitgeben, hätten wir gerne in 4 cm Breite das Ganze. Da ist sie. So, wenn wir jetzt so eine Tabelle und so eine Blume da schweben haben und wir vergleichen das mal damit, wie das typischerweise aussieht, wenn wir in ein vernünftig gesetztes Buch gucken, dann hat eine Tabellenunterschrift, klemmt nicht links oben am Rand. So eine Abbildung hat irgendwie eigentlich auch eine Beschreibung. Typischerweise sind die sogar nummeriert und ich kann irgendwie im Text darauf verweisen, indem ich sage, in Abbildung 1.1 sehen wir eine Blume. Wie machen wir das jetzt? Fangen wir mal mit der Tabelle an. Wir fügen die Tabelle in eine zusätzliche Umgebung ein, die da heißt Table. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Table ist nur die Umgebung, die dafür sorgt, dass Dinge als Tabelle irgendwo im Text ausgezeichnet werden. Tabular sorgt dafür, dass tatsächlich Dinge auch tabellarische Form haben. Gut, was kann jetzt eine Tabelle haben? Sie kann eine Caption haben, das heißt, ich kann hier hinschreiben, eine Tabelle. Wenn wir uns das Ergebnis angucken, sehen wir, jetzt haben wir hier drunter stehen eine Tabelle. Die klemmt immer noch sehr da links. Können wir nochmal ein Centering dazu schreiben. Jetzt steht sie da und die Unterschrift ist unten drunter. Sieht ganz vernünftig aus. Wenn ich jetzt im Text darauf verweisen will, kann ich natürlich jetzt in den Text hier unten reinschreiben, Tabelle 1. So. Klar, jetzt, wenn ich das jetzt so ausdrucke, gibt das einen Sinn. Das wird problematisch, wenn ich mehr als eine Tabelle habe. Dann muss ich irgendwie immer tracken, welche Tabelle hat jetzt eigentlich welche Nummer. Ist so ein bisschen unglücklich. Das heißt, auch dafür gibt es eine Lösung. Ich kann dieser Tabelle ein Label geben. Das heißt, ich sage jetzt hier Backslash Label. Das ist etwas, das wird erstmal gar nicht dargestellt. Das ist nur ein interner Name für die Tabelle. Präfixen wir das mal mit TBL. Das ist beliebig. Ich kann da irgendeinen Namen jetzt reinschreiben. Einwohner. So, und jetzt kann ich hier statt Tabelle 1 an dieser Stelle reinschreiben, Autoref TBL Einwohner. Das führt dazu, dass LaTeX automatisch nachguckt, welche Nummer habe ich denn dieser Tabelle gegeben, schreibt das da mal rein. Das heißt, wir sehen jetzt Punkt 2. Sehr gut. Das hat an der Stelle nicht so ganz so geklappt, wie ich mir das dachte, denn das Label muss nach der Caption stehen. Wenn wir das tun, klappt es auch. Jetzt steht hier Tabelle 1 und hier hat er automatisch erkannt, okay, dieses Label soll sich auf diese Caption beziehen, entsprechend muss hier auch Tabelle 1 stehen. Was auch sehr schön ist, ist, wir haben das jetzt im PDF-Dokument direkt als Link gesetzt. Ich kann hier klicken, dann springt das Dokument automatisch dahin. Das heißt, auch wenn ich 20 Seiten weiter da nochmal drauf mich beziehen will, klappt das auch. Gut, Gleiches hätten wir doch gerne auch für die Abbildung. Wo ist sie denn? Da ist sie. Ja, bei der Abbildung kann ich Figure als Umgebung verwenden. Figure funktioniert exakt genauso wie Table. Der einzige Unterschied ist, dass da jetzt Abbildung 1 steht und nicht Tabelle 1. Das heißt, auch hier kann ich schreiben Caption, eine Blume, Label, Blume. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte mich auf die Blume beziehen. Ja, das heißt, ich kann jetzt hier wieder genauso Autoref Blume So, ja, wir sehen also, dann siegt Abbildung 1. Ja, gleicher Trick, vielleicht sollten wir auch hier nochmal so ein Centering ergänzen. Dann ist auch die Abbildung zentriert. So, was jetzt im Moment so aussieht, als wäre da gar keine Magie dahinter, im Moment ist die Abbildung exakt da, wo wir sie im Quelltext auch hingeschrieben haben. LaTeX kümmert sich aber darum, dass das nicht immer geht. Eine Abbildung hat ja nur eine gewisse Höhe. Das heißt, wenn die Abbildung genau an der Stelle eingefügt werden muss, wo gerade der Seitenumbruch ist, dann schiebt LaTeX die Abbildung an eine Stelle, wo strategisch gerade Platz ist. Das ist ein sehr praktischer Algorithmus für den Fall, dass man eher wissenschaftlich ausgerichtete Literatur verfassen will, wo das so üblich ist. Abbildungen haben eine Abbildungsunterschrift, diese Abbildungsunterschrift und dann eine entsprechende Nummer. Damit ist die eindeutig identifiziert. Ich kann die im Text verweisen. Dann ist das wunderbar. Dann ist auch überhaupt kein Problem, wenn ich eine Abbildung 2-3 Seiten weiter nach hinten schiebe, weil da gerade mehr Platz ist. Eventuell will man diesen Algorithmus, der sich um solche Float-Umgebungen kümmert, nicht unbedingt immer haben. Deswegen, muss man an der Stelle ein bisschen damit experimentieren, ob man Dinge in eine Figure-Umgebung, ob man Dinge in eine Figure-Umgebung setzen will oder ob man die Abbildung an einfach exakt dieser Stelle haben will, dann kann man natürlich auf die Figure-Umgebung auch verzichten. Gut, Tabellen, Abbildungen, Referenzen auf Tabellen, sehr gut, genau. Jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage. Ich habe das ausprobiert, das geht alles nicht. Das liegt daran, dass ich noch ein paar Dinge verschwiegen habe. Denn wir haben jetzt gesehen, wie ich das eigentliche Dokument im LaTeX setze. Was wir jetzt hier sehen, ist, wie ein typisches LaTeX-Dokument aussieht. Ja, ich habe oben sowas stehen wie Document Class, das hatten wir eben auch schon. Dann kommt so ein bisschen Zeug und dann kommt der eigentliche Inhalt des Dokuments in der Umgebung Begin und End Document. Das heißt, wir haben hier oben die Dokumentenklasse, dann haben wir typischerweise die Möglichkeit, Pakete zu laden. Was ist ein Paket? Ein Paket ist eine Sammlung von Befehlen und Konfigurationen, die zum einen dafür sorgen, dass mir mehr Befehle zur Verfügung stehen, zum Beispiel sowas wie eine Line-Umgebung. Das andere, was ein Paket macht, ist dafür sorgen, dass das Dokument ein bestimmtes Aussehen hat. Einfach weil sich schon mal jemand Gedanken gemacht hat, wie denn Dinge vernünftig gesetzt werden können. Und entsprechend kann ich dann Pakete laden und kann dort Stile übernehmen. Dann gibt es typischerweise so einen ganzen Satz von Konfigurationen, wo ich dann sagen kann, wie soll denn mein Dokument jetzt so genau aussehen? Was hätte ich denn gerne? Das heißt, neben der Wahl der richtigen Dokumentenklasse kann ich da auch noch so ein bisschen mehr konfigurieren. Wie viel Abstand will ich wo haben? Welche Schriftgröße will ich als Grundschriftgröße haben? All diese Dinge. Und dann kommt der eigentliche Inhalt. Ja, das heißt, ich habe die Dokumentenklasse, ich habe die Präambel, alles was vor dem eigentlichen Inhalt kommt und ich habe den Dokumentenkörper. Wie sieht jetzt, betrachten wir erstmal, welche Dokumentenklassen es eigentlich so gibt. Typischerweise gibt es drei. Artikel, Report und Book. Ein Artikel ist ein relativ kurzes Gebilde, sowas wie das, was wir vorhin geschrieben haben, wo die Überschrift des eigentlichen Dings direkt darüber steht. Und dann kommt der Inhalt. Ein Report ist ein Bericht, der hat schon mal eine eigene Titelseite, der hat Kapitel und ein Buch, kennt ihr. Was heißt das hier? Ein Buch hat verschiedene Abschnitte, das hat Kapitel, das hat eine Kopfzeile, wo dann jeweils drüber steht, in welchem Kapitel wir gerade sind. Die Seitenzahlen werden entsprechend gesetzt. Dann ist das Dokument auch mit mal doppelseitig. Was heißt, dass die Seitenränder jeweils darauf ausgelegt sind, dass wir das Ganze doppelseitig drucken. Es gibt also immer eine linke und eine rechte Seite. Diese Dokumentenklassen heißen SCR-ATCL, SCR-Report und SCR-Book. Warum heißen die so komisch? LaTeX wurde entwickelt von Leslie Lamport, einem Amerikaner. Und der hat sich da nicht so viel Gedanken gemacht. Er hat gesagt, es gibt Artikel, Report und Book und alles ist gut. Nun wissen wir, die Amerikaner haben andere Papierformate und auch sonst ist da einiges anders. Irgendwie haben sie jetzt auch einen komischen Präsidenten, aber das ist eine andere Baustelle. Entsprechend haben die so europäische Normen, was sowas angeht, noch nicht. Wir haben unsere schöne DIN-Serie, was Papierformate angeht und auch entsprechende Regeln, wie Dinge gesetzt werden. Deswegen gibt es die CommaScript-Dokumentenklassen, die mit SCR anfangen und die sich A, viel besser konfigurieren lassen. Im Zweifelsfall kann ich da auch sagen, ich habe das Letterpapierformat, das geht dann auch. Und die B eben dann auch sehr viel mehr unterstützen, dass standardmäßig Dinge dem europäischen Geschmack genügen. Genau, wie geht's weiter? Ah, okay, ja. Das ist das, wo ich eben schon drauf hinaus wollte. Welche Optionen habe ich denn jetzt typischerweise in meiner Präambel? Das sind die Dinge, die ich eben alle in dem Easy-Artikel versteckt habe. Ich habe, wenn ich die Comascript-Dokumentenklassen verwende, habe ich eine Vielzahl von Optionen. Das ist ein sehr langes, gut zu lesendes Dokument, in dem beschrieben wird, wie man das alles konfigurieren kann. Die wichtigsten drei habe ich hier mal rausgepackt. Ja, es gibt die Option Parskip. Damit kann ich sagen, wie will ich einen Absatz darstellen? Will ich einen Absatz durch einen vertikalen Abstand darstellen oder durch einen Einzug, in dem die erste Zeile so ein Stück eingerückt ist? Oder will ich was dazwischen? Das ist dann Half, dann ist der Abstand nur noch kurz. Ich kann die Grundschriftgröße einstellen. Wir haben eben schon gesehen, ja, Überschriften sind größer, Titel sind auch größer. Aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, ich will insgesamt ein Dokument schreiben, was die Schriftgröße von 12 Punkten hat und der Rest soll sich daran orientieren. Und dann kann ich zum Beispiel hier noch diverse Dinge konfigurieren. Hier mal rausgegriffen Headings. Damit kann ich sagen, wie groß sollen meine Überschriften sein? Eher klein, eher so normal oder eher groß? Da kann man noch viel mehr ins Detail gehen mit weiteren Konfigurationen. Und dann kommen wir hier zu den Paketen, also zu zusätzlichen Dingen, die man typischerweise braucht. In der Regel braucht man ein Paket für das Encoding, Input-Enc, wo man sagt, ich will UTF-8 machen. Muss man aufpassen, dass man in seinem Texteditor die Datei dann auch als UTF-8 abspeichert, damit das mit den Umlauten funktioniert. Dann habe ich eben gesagt, wir wollen deutsche Silbentrennung und wir wollen auch, dass da bei einer Tabelle Tabelle steht und nicht Table. Deswegen brauchen wir das Paket Babel mit der Option German oder N-German für New German, damit wir die Silbentrennung nach der neuen deutschen Rechtschreibung haben. Dann Font-Encoding, westeuropäische Schriftkodierung, ja, damit ich das Ä, das dann in dem PDF landet, auch wenn ich es im PDF markiere und kopiere, dass es wieder ein Ä ist und kein A. Dann kann man verschiedene Schriftarten laden, die Standardschriftart Tech Modern kann man ersetzen durch eine Schriftart L Modern. Man kann da in beliebige Richtungen abdriften. Wir haben jetzt eben gesehen, LaTeX-Dokumente sehen gerne aus wie ein typisches LaTeX-Dokument, wie das, was wir eben gemacht haben. Wenn man andere Schriftarten lädt, kann man auch dafür sorgen, wenn ich da sage Times New Roman, dann sieht es aus wie ein Word-Dokument von vor 10 Jahren. Alles kein Problem. X-Color ist ein Paket, das ich die Farbe kann. Ja, ich konnte da vorhin Orange. Graphics ist ein Paket, das ich entsprechend Abbildungen einfügen kann. CS-Quotes ist das Paket, damit der Enquote-Befehl funktioniert. Ja, man sieht, man muss sich da so eine Menge von Paketen zusammensammeln, die man typischerweise braucht und die dann immer wieder in der Präambel vorkommen. AMS-Math ist hier die Umgebung für das Align, was wir vorhin hatten. Und HyperRef kümmert sich um die Dinge, die ich demonstriert habe, dass in dem PDF-Dokument direkt auf der linken Seite die Sprungmarken richtig gesetzt sind, ich da Dinge anklicken konnte, die Metadaten im PDF entsprechend passen, all diese Dinge. Genau. Das zur Präambel. Ah, jetzt will ich einmal vorführen. Wie sieht denn das in Wahrheit aus? Na, wir haben hier oben drüber stehen Document Class Easy Artikel. Das Ding gibt es auch auf meiner Website, ist aber keine Empfehlung. Ja, das ist nur, damit ich das hier einmal demonstrieren konnte, ohne da direkt drauf eingehen zu müssen. Denn typischerweise will man in der Präambel ja dann auch selber Dinge konfigurieren und Dinge anpassen. Deswegen eigentlich muss man diese Dinge haben. Man kann dann natürlich jedes Mal, wenn man ein neues Dokument erzeugt, sich das wieder vom letzten Mal herkopieren. Ja, wir haben hier genau das. Ja, Encoding, Rechtschreibung, Schriftart, hier so ein paar Optionen. Und wenn ich das jetzt kompiliere, genau, sehen wir hier ein Dokument. Können da jetzt mal mit spielen. Ja, hier gibt es die Option Parskip Full. Wir sehen hier, ja, wir haben dann jetzt hier den Absatz durch den Abstand. Wenn ich, was war die Alternative? Off. Ja, wenn ich den abschalte hier in den Optionen, sehen wir, ja, jetzt wird der Absatz hier durch den Einzug markiert. Und so kann ich dann entsprechend in der Präambel konfigurieren, wie mein Dokument aussehen soll. Gut. Genau. Das zur grundlegenden Einführung. Gibt es noch Fragen an Dingen, die wir ausprobieren sollen? Sonst würde ich jetzt ein bisschen in den komplizierteren Teil übergehen und ein bisschen erklären, welche Dinge kann ich tun, um meine Abschlussarbeit zu setzen.
Vorhin, beim Editor haben Sie ja irgendwelche Formeln aufgeschrieben, so ein Zeichen etc. Mir ist aufgefallen, dass direkt
Ist mir auch aufgefallen, scheint ein neues Feature zu sein. es gibt jede Menge verschiedene Editoren. Wie gesagt, auf meiner Webseite habe ich hier mal so eine Liste zusammengestellt. Was da auf jeden Fall erwähnenswert ist, ist, wenn man sich jetzt denkt, wie installiere ich jetzt eigentlich dieses LaTeX und das ist ja alles kompliziert. Es gibt die wunderbare Software ShareLaTeX, das ist einfach eine Webseite. Dann gehe ich auf die Webseite, registriere mich hier. Ich glaube, ich habe hier einen Account. Aber mein Passwortmanager ist deaktiviert, okay. Ja, was passiert hier in dem ShareLaTeX? Hier haben wir ein Bild. Ja, ich habe einen LaTeX-Editor im Browser, das heißt, ich muss überhaupt nichts installieren. Ich kann hier direkt loslegen, da sind auch entsprechende Templates, da kann ich mir ein Template aussuchen, direkt loslegen. Ich sehe im Browser auf der rechten Seite sofort, wie mein Dokument aussieht und ich kann das Ergebnis dann als PDF oder als TeX-Datei da auch runterladen. Ist also wunderbar für einen Einstieg, wenn ich gar nicht erst was installieren will. ShareLaTeX oder Overleaf ist beides kostenlos, kann man sich schnell mal einen Account klicken und mal ausprobieren. Dann, wenn man sich das LaTeX selber installieren will, muss man in der Regel zwei Dinge tun. Man braucht zum einen eine LaTeX selber. Da gibt es verschiedene Distributionen, je nach Betriebssystem. MikTeX bietet sich an unter Windows, TechLive bietet sich an unter Mac und Linux. MacTeX ist die TechLive-Variante für Mac. Aber je nach Betriebssystem muss man da halt irgendwie gucken, wie man es installiert kriegt. Ist unter Windows sehr straightforward. Man lädt das MikTeX runter, drückt irgendwie dreimal auf Weiter und dann hat man es. Da gibt es keinerlei Schwierigkeiten. Was man dann als nächstes aber noch braucht, ist ein Editor. Ja, man kann einen ganz normalen Texteditor benutzen, das ist überhaupt kein Problem, der muss nichts können. Schön ist natürlich, wenn man ein bisschen Syntax-Highlighting hat. Das heißt, zum Beispiel Notepad++ unter Windows hat das gesamte Syntax-Highlighting funktioniert, lässt sich schnell installieren, dann geht das. Es gibt natürlich auch kompliziertere Tools, IDEs, die dann diverse Buttons da integriert haben. Zum Beispiel TechWorks oder Technic Center sind so die typischen unter Windows. Die helfen einem dann auch so ein bisschen und tun da Dinge. Das, was ich hier benutze, ist Sublime Text. Das ist so halb eine Empfehlung. Die Software ist großartig und die LaTeX-Tools dabei sind noch großartiger. Man hat aber gesehen, wenn wir hier in den Editor gehen, hier ist keinerlei Unterstützung. Ja, ich muss wissen, welche Befehle ich hier drücken muss. Das heißt, zum Einstieg ist das vielleicht nicht das Richtige. Zum Einstieg würde ich eher empfehlen, dass man sich hier mal das Technic Center anguckt. Denn wenn wir hier gucken, sehen wir, ja, da habe ich hier oben jede Menge Möglichkeiten, irgendwie mal zu sagen, ich will was fett, dann drücke ich hier mal auf das Icon und guck mal, was passiert. Da kann man so ein bisschen explorativer dann die Dinge machen. Genau. Ich weiß nicht mehr, was die Frage war, aber ich hoffe, ich habe sie beantwortet.
Ja, nicht direkt. Also du wirst jetzt nicht zufällig, warum das jetzt eingeblendet
wird. Ach so, doch, das ist das, was ich benutze, ist das Sublime Text mit den LaTeX-Tools und die machen das. Und entsprechend blendet das im Editor jeweils unter der Formel entsprechend die Darstellung der Formel ein. Das heißt da. Wie gesagt, es gibt diese LaTeX-Tools, die das ist hier auch Link, das ist hier alles auf meiner Webseite drauf. Die LaTeX-Tools, da kann man sich hier mit beschäftigen, die kann man dann im Sublime installieren. Hier ist eine Anleitung. Und hier wird das sicherlich irgendwo drinstehen. Wie gesagt, warum genau das jetzt bei mir so konfiguriert, das weiß ich auch nicht. Ich habe das jetzt eben auch zum ersten Mal gesehen. Ich vermute, das ist irgendwie mit einem der neuesten Updates gekommen. Da war noch irgendwo.
Ja, ich wollte fragen, wie geht das mit zum Beispiel die Bibliografie bzw. die Daten, wenn ich am Ende des Dokuments alle Referenzen oder so.
Machen wir gleich.
Ich weiß nicht, wie das mit Schriftgrößenänderungen, zum Beispiel der Capture.
Ja, ist so eine dieser Fragen, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Denn was du willst, ist, die Bildunterschrift soll irgendwie kleiner sein als der umgebende Text, vermute ich. Ne? Genau, ja. Das kann man an diversen Stellen konfigurieren. Das heißt, entweder man nimmt sich irgendwie eine Vorlage her, wo das jemand schon mal gemacht hat, wo das vernünftig aussieht, oder man guckt sich an, wie ist denn die entsprechende Kommaskript-Option, um das jetzt zu tun. Ich will sagen, so auswendig weiß ich das auch nicht. Das ist aber der empfohlene Weg, weil wenn grundsätzlich willst, dass alle Bildunterschriften kleiner aussehen, dann muss man sich damit beschäftigen, wie ist die entsprechende Option im Kommaskript, was kann ich da tun, und die gibt es, weil da kann man alles konfigurieren, und dann passt das. Was es natürlich auch gibt, ist, ich kann auch hier einfach mal einen beliebigen Text nehmen und kann hier einfach dran schreiben, der soll jetzt kleiner sein. Das geht natürlich. Das will ich aber nicht jedes Mal machen. Das ist ja dann komplett wieder des ganzen Prinzips. Wo habe ich denn das jetzt gemacht? Hier. Na, das war ja jetzt nicht so. Nehmen wir mal Tiny. Genau. Ja, jetzt sehen wir hier, der Satz ist entsprechend kleiner geworden. Diese Befehle sind praktisch, wenn es darum geht, zum Beispiel eine Titelseite von einem Dokument zu gestalten, wo ich Dinge frei positionieren und vergrößern, verkleinern will. Wenn es darum geht, dass Dinge, die eine bestimmte Struktur haben, so wie Bildunterschriften, kleiner werden sollen, muss man halt entsprechend sich die Option raussuchen. Gut.
Wenn ich jetzt ein Bild habe, kann ich dem auch ein Bild Unterschrift geben? Also nicht nur, dass ich darunter einen Text schreiben kann, sondern quasi einen dickeren, zum Beispiel Abbildung 1 und dann die Blume und dann noch, das ist eine Blume.
So was.
Genau, aber das, die Blume, also das Abbild 1, die Blume und das ist dann der Name des Bildes, was ich dann. Kann das schlecht erklären. Aber
Überschrift noch getrennt wird, Überschrift.
Sorry, ich kann gerade nicht folgen. Kannst du es nochmal anders beschreiben? Also, weil wir haben ja jetzt hier, wir haben die Blume hier, das ist die Abbildung, dann haben wir hier Abbildung 1 und hier haben wir die Beschreibung. Ah.
Namen des Bildes und dann erst die Beschreibung. Oder auch das Abbildung 1 und dann ein Beispiel, dass ich das.
Okay, also. Da gibt es natürlich wieder verschiedene Sachen dazu zu sagen. Ich kann jetzt generell konfigurieren, wo das Abbildung 1 eigentlich steht. Zum Beispiel, was hier jetzt konfiguriert ist, ist, dass die zweite Zeile dann hier so anfängt, dass die rechts von dem Abbildung 1 anfängt. Ich kann auch sagen, das soll da drum fließen. Ich kann auch konfigurieren, dass Abbildung 1 soll bitte fett sein oder ähnliches. Ich glaube, was du meintest ist, wo ist denn jetzt hier meine Finger? Da. Zum Beispiel sowas. Ja, ich kann das natürlich entsprechend hervorheben. Ich kann mir hier auch dann irgendwie noch einen Umbruch gönnen. Ah, kann ich nicht. Okay, lass mir das. Ja, ich kann also wieder, ich habe wieder zwei Möglichkeiten. Ich kann in dem Einzelfall da irgendwie mit Spezialbefehlen drin rumfummeln, bis das da so aussieht, wie ich es haben will. Aber eigentlich ist ja der Effekt, den ich haben will, ihr seht auch nichts mehr, das ist ja schade. Ich erzähle jetzt mal weiter. Also, ich kann es, entweder kann ich mit Spezialbefehlen irgendwie in dem Einzelfall irgendwas umgestalten oder ich kann dafür sorgen, dass die Konfiguration insgesamt dafür sorgt, dass es immer so aussieht. Das heißt, ich kann natürlich auch beigehen und kann mir konfigurieren, dass ich will, dass immer eine Caption besteht aus dem Namen und einer längeren Beschreibung. Ja, dann muss ich in den Konfigurationen das entsprechend machen und dann geht das auch. Sind aber schon, wenn man keinerlei Erfahrung hat, Dinge, die so kurz vor unmöglich sind, muss man ehrlicherweise sagen, am Anfang sollte man sich auf Stile beschränken, die andere Leute irgendwo konfiguriert haben, wo dokumentiert ist, wie es geht und dann kümmert sich LaTeX um die gute Form. Wenn man dazu spezielle Anforderungen hat, wird es schwierig. Kann man bestimmt, keine Ahnung, wollte ich noch nie. ich könnte mir vorstellen, dass das aus diversen Gründen ein bisschen kompliziert ist, denn eins der Dinge, die mit LaTeX sehr aufwendig nur zu realisieren sind, ist Text, der Abbildungen umfließt. Das heißt, wenn ich irgendwie, ja, wenn ich in den Bereich gehen will, wo ich eher irgendwie so Magazine gestalten will oder so, ich will eine Abbildung haben und der Text soll drumherum fließen, das ist schwierig. Da gibt es Pakete, die machen das, funktioniert aber irgendwie nur so halb. Und so aus der Kategorie sowas natürlich auch, ja, weil ich könnte natürlich ein kleines Bild nehmen, was dann irgendwie ein schöner Buchstabe ist und danach fängt mein Text an. Dann müsste aber der Text irgendwie diesen Buchstaben umfließen. Es gibt auch diverse Fontkataloge, aus denen ich mir schöne Schriftarten raussuchen kann. Das heißt also, es ist irgendwie alles vorhanden, es ist kein Problem. Aber ich wüsste jetzt keine Vorlage, die sowas tut. Müsste man also mal in Ruhe suchen. Sowas gibt es tatsächlich, funktioniert allerdings leider nur so mäßig. Man kann das Tech-Dokument nehmen und kann das Ganze nicht in ein PDF übersetzen, sondern in ein Rich-Text-Format übersetzen, was man dann in einem Word oder in einem anderen Programm wieder öffnen kann. Da geht relativ viel bei verloren, je nachdem so Dinge wie Seitenumbrüche und dann oben auf der Seite Kopf- und Fußzeilen, die sind dann natürlich weg. Das heißt, die müsste man dann in einem anderen Programm wieder hinformatieren. Relativ viele Dinge bleiben aber auch erhalten. Also da muss man sich mal dann, je nachdem im Einzelfall, das Ganze angucken. Es gibt auch die Wunderwaffe Pandoc. Das ist ein Tool, das ist in der Lage, alles irgendwie in alles zu übersetzen. Und das erstaunlich gut. Das heißt, wenn man irgendwie Tech in Word oder Word in Tech oder das Ganze in Markdown oder Markdown in Tech und das dann in HTML, Pandoc kann das alles irgendwie. Nur ich nicht mit Pandoc. Ja, gibt es. Gibt es, glaube ich, hier ein Beispiel. Genau, hier auf meiner Seite gibt es diverse Beispiele und eins davon ist hier Quelltext. Genau, das ist jetzt noch ein relativ simples Beispiel. Wir haben hier ein bisschen Java-Quelltext, wo ein paar Dinge hervorgehoben sind. Hier haben wir Pseudocode, wo Dinge hervorgehoben sind. Das Ganze funktioniert mit dem Paket Listings. Einfaches Beispiel, kannst du dir hier angucken. Darüber hinaus, das Paket ist vernünftig dokumentiert. Das gilt glücklicherweise sowieso für sehr viele LaTeX-Pakete. Zum Beispiel können wir hier mal reingucken. TechDoc Listings. Ja, hier haben wir the Listings Package. Und dann haben wir hier eine sehr umfangreiche Anleitung, die in diesem Fall auch sehr schön so geschrieben ist, dass man vorne anfangen kann und nach hinten raus kommen die viel komplizierteren Dinge. Das heißt, wenn man hier am Anfang mal so guckt, was geht denn so, kriegt man da schon sehr schöne Dinge mit hin, ohne dass man sich mit den ganzen 53 Seiten auseinandersetzen muss.
Kann ich ein Bild und eine Tabelle nebeneinander darstellen oder nur untereinander?
Kommt drauf an.
Also
Ja, also es muss halt irgendwie passen, klar. Dafür gibt es das Paket Subfigures, heißt das, glaube ich, oder Subfigure. Das kann genau das. Ja, dann kann ich eine Abbildung haben, die Abbildung hat eine Unterschrift und ich habe dann irgendwie Abbildung 1a und Abbildung 1b auf der rechten Seite und dann habe ich irgendwie ein Bild und eine Tabelle dazu oder irgendwie sowas. Subfloats, genau. Subfigures side by side with captions. Das ist genau das, damit geht das. Wir machen mal weiter. Wie setze ich jetzt meine Bachelor- und Masterarbeit mit LaTeX? Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich meine Masterarbeit genommen, nachdem sie fertig war, mir das Ganze angeguckt, festgestellt, was für ein Chaos an Befehlen, versucht das aufzuräumen. Und das Ergebnis als Vorlage für Abschlussarbeiten veröffentlicht. Das heißt, es gibt hier eine Vorlage, die richtet sich so ungefähr nach den Vorgaben unserer Uni, was denn so wie sein muss. Das Ganze heißt hier, wie schreibe ich eine Masterarbeit. Diese Vorlage kann man nehmen und entsprechend anpassen. Ja, wir haben hier die Erklärung, wir haben hier den Abstract, wir haben hier dann die Gliederung. Dann haben wir den eigentlichen Inhalt, da habe ich schon mal so ein bisschen beschrieben, was will man denn haben? Hier gibt es Grundlagen, da stehen dann alle möglichen Dinge drin. Nein, hier gibt es Konzepte, da stehen alle möglichen Dinge drin. Wie kriege ich die Literatur hin? Wie kriege ich das mit dem BibTeX hin? Wie kriege ich Abbildungen hin? Hier ist nochmal ein Beispiel, wie kriege ich Quelltext gesetzt? Hier, das haben wir schon verstanden. Wie kriege ich Abbildungen hin? Hier sehen wir, da habe ich mich für einen anderen Stil entschieden. Kann man dann an der Stelle sehen, da findet man zumindest mal die Stelle, wo ich sowas konfiguriert habe. Genau, hier haben wir ein bisschen Pseudocode, hier haben wir Formeln, hier haben wir Theoreme, alles, was man so braucht. Und am Ende haben wir das Literaturverzeichnis. Das heißt, das gibt es, könnt ihr euch angucken und benutzen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Und ich will jetzt nochmal auf einige der Dinge, die da drin passieren, so ein bisschen im Detail eingehen, dass wir grob eine Idee haben, was ist da los. Bislang haben wir gesehen, ich habe eine einzige Tech-Datei und in diese Tech-Datei schreibe ich alles rein. Das ist so lange gut, solange die Tech-Datei klein ist. Irgendwann wird die dann länger und ich verliere so ein bisschen den Überblick. Was ist denn da eigentlich los? Wo ist eigentlich was? Ich denke mir, jetzt müsste ich ja jetzt in dem Kapitel 3 nochmal was ergänzen, aber wo ist eigentlich Kapitel 3? Also das ist Mist. Deswegen bietet LaTeX die Möglichkeit, dass ich die ganzen Sachen aufteilen kann in verschiedene Dateien. Das heißt, ich habe eine Main-Datei und diese eine Main-Datei wird dann entsprechend eingebunden oder in dieser einen Main-Datei werden dann verschiedene Dateien eingebunden. Das heißt, ich kann meine einzelnen Kapitel einbinden und finde dann in den einzelnen Dateien mich besser zurecht. Darüber hinaus kann ich dann auch noch Konfigurationen und Optionen in eine einzelne Datei auslagern, die ich dann auch entsprechend einbinden kann. Wie sieht sowas dann aus? In diesem Beispiel gibt es einen Ordner Thesis, ja, da ist dann alles drin. Dann gibt es dann Includes, zum Beispiel die Styles und ähnliches. Und es gibt einen Ordner Content, in dem sind die eigentlichen Kapitel drin. Die ganze Sache sieht dann so aus, wie wir das hier auf der rechten Seite haben. Das heißt, ich habe hier meine Document Class, ich habe dann Input, Styles und ich habe dann das eigentliche Dokument, wo dann am Ende, hier sehen wir, mit Include die einzelnen Kapitel eingebunden werden. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Input und Include? Input, sagt LaTeX, nimm einfach den Inhalt dieser Datei und tu so, als würde das genau an dieser Stelle stehen. Das heißt, der Compiler nimmt den Inhalt, packt das da rein und tut so, als wäre das da einfach drin gewesen. Include ist ein bisschen schlauer. Include ist dafür gedacht, dass man einzelne Kapitel auslagert und die dann einbindet. Das heißt, man kriegt automatisch einen Umbruch, automatisch eine neue Seite, auf der das neue Kapitel anfängt und es gibt den wunderbaren Befehl include only. Denn bislang haben wir gesehen, wenn ich mein LaTeX-Dokument kompiliere, naja, ich drücke hier und dann kann ich mir das PDF angucken. Man kann sich vorstellen, wenn die ganze Sache länger wird, wird es zunehmend komplizierter. Dann wird auch das LaTeX-Dokument länger und dann dauert es auch länger mit dem Kompilieren. Deswegen ist es dann manchmal sehr nützlich, dass ich hier sagen kann, include only intro und dann ignoriert er die anderen Kapitel und ich habe nur dieses eine Kapitel. Dann kann ich also diesen Zyklus von, ich tippe was, ich sage kompilieren, gucken wir das an. Wenn ich neuen Inhalt schreibe, ist das ein relativ langer Zyklus, ja, weil dann schreibe ich halt meinen Text runter, kompiliere und ist gut. Wenn ich dabei bin, Details zu optimieren, dann muss man halt ab und zu einfach mal sich das PDF angucken, feststellen, nee, so nicht. Irgendwo noch ein Komma ergänzen, neu kompilieren, wieder gucken, hat das getan, was ich wollte oder nicht. Und damit das möglichst schnell geht, include only ist da eine sehr gute Waffe. Wir probieren das auch gleich mal praktisch aus. Ich will aber vorher, hier haben wir nochmal die Übersicht, ja. Input, einfach Inhalt einfügen, als wäre der da schon immer gestanden. Include, Inhalt einfügen, Seitenumbrüche davor und dahinter. Und include only ist die Liste der von include berücksichtigten Dateien. Ja, das heißt, alles, was ich mit include einbinde, kann ich mit include only sagen, nur den. Bevor wir das ausprobieren, noch was anderes, ein längeres Dokument, ja, wir schreiben jetzt ein Buch. Warum ist jetzt eine Bachelorarbeit ein Buch? Naja, weil sie Kapitel hat, weil sie ein separates Deckblatt hat und weil sie typischerweise doppelseitig gedruckt wird. Entsprechend ist eine Bachelorarbeit sowas wie ein Buch, zumindest aus dieser Sicht. Was hat ein solches Buch? Ein solches Buch hat verschiedene Abschnitte und zwar nicht Sections oder Kapitel, die gibt es auch. Aber es gibt auf der obersten Ebene auch noch sowas wie einen Vorspann, einen Hauptteil, einen Anhang und einen Nachspann. Was soll das? Das soll bewirken, dass im Vorspann, in dem Front Matter, wir keine Kapitelnummern haben und wir römische Seitennummern haben. Das hat man öfter mal schon mal gesehen. Bevor es überhaupt losgeht, habe ich dann römische Nummerierungen. Im Hauptteil habe ich dann normal Kapitelnummern, ja, drittens Konzept und dann da entsprechend Seite 5. Im Anhang habe ich dann wieder eine neue Nummerierung, da nummeriere ich die Kapitel dann A, B, C, die Seitennummern gehen weiter. Und im Nachspann habe ich dann gar keine Nummerierung mehr für meine Kapitel. Das heißt so, das sind so die größeren Bereiche, die man in einem Buch hat. Damit LaTeX das Ganze versteht, muss ich hier entsprechend im Dokument die Befehle Front Matter, Main Matter, Appendix und Back Matter einstreuen, um zu sagen, was ist eigentlich wo.
Ja.
Das ist automatisch dabei. Ja. Genau, so, gucken wir uns das Ganze mal an. Wo haben wir es denn? So, ja, das ist es hier. Hier haben wir Document Class Book. Hier oben haben wir Input Style und Makros. Hier haben wir dann so ein bisschen PDF-Konfiguration und so weiter und so fort. Hier fängt das Dokument an. Ja, wir sehen hier Front Matter, Include Title. Ja, das soll der Titel des Dokuments sein. Dann haben wir hier Main Matter, die einzelnen Abschnitte, Appendix, unseren Anhang, Back Matter, Abbildungsverzeichnis und Literaturverzeichnis. Hier unten, hier haben wir ein Definitions- und Theoremverzeichnis. Gucken wir gleich noch in Ruhe, wie das alles funktioniert. Wenn ich das Ganze kompiliere, genau, sieht das so aus. Ja, wir schreiben jetzt unsere Arbeit über Gummibärchen und wir haben hier das gesamte Inhaltsverzeichnis und wir sehen, hier ist auch der ganze Inhalt da. Wenn ich jetzt hier strategisch an der richtigen Stelle Include Only ergänze, zwar am Ende der Präambel, und jetzt sowas sage wie Include Only Theoreme, ich kompiliere das Ganze nochmal, dann sehen wir, hier ist deutlich weniger Inhalt, es gibt nur noch Kapitel 2. Das Inhaltsverzeichnis ist noch ganz, weil LaTeX temporäre Dateien generiert hat, aus denen das Inhaltsverzeichnis erzeugt wird. Die sind noch da, da kann er das gesamte Inhaltsverzeichnis draus ziehen. Wir haben aber hier nur noch Kapitel 2. Das heißt, wir können jetzt hier an den Theoremen arbeiten und müssen nicht immer das ganze Dokument neu kompilieren. Das ist eine hervorragende Überleitung zum Thema Theoreme. Was ist das? Ein Theorem ist ein anderer Name für einen wichtigen Satz in einem mathematischen Zusammenhang. Und was sind jetzt Theoremumgebungen? Da haben wir die Möglichkeit, in unserem Dokument neben den Kapiteln und Abschnitten nochmal eine andere Form der Gliederung zu benutzen. Der ein oder andere kennt das vielleicht aus den Mathevorlesungen. Da wird gerne mal angefangen, wir haben da so ein paar Hilfssätze, beziehungsweise eigentlich fangen wir mal an mit, wir definieren uns erstmal was, dann haben wir ein paar Hilfssätze darüber, dann können wir zusammen mit den Hilfssätzen irgendwie den Hauptsatz zeigen, dann können wir das Ganze irgendwie schön beweisen, dann folgt aus dem Hauptsatz noch irgendwie was und typischerweise hat man dann so einen Beweis, wo man sieht, so ja, der Satz ergibt sich, indem ich Dilemmata 1, 5 und 36 geschickt kombiniere und dann ergibt sich das alles. Das ist für eher mathematische Arbeiten eine wunderbare Art und Weise, das Dokument zu gliedern und sich auf einzelne Abschnitte eines längeren Dokuments zu beziehen. Deswegen probieren wir das jetzt mal aus, weil das sehr schön einfach geht. Das heißt, wir gehen in diese Datei. Chapter ist hier in diesem Fall die Kapitelüberschrift. Und jetzt machen wir mal sowas wie einen Lemma. Was nehmen wir da? Ja, machen wir mal irgendwie LaTeX ist einfach, das müssen wir irgendwie beweisen. Ich sag mal, jeder kann das lernen. Ist etwas an Hahn herbeigezogen, der Beweis, aber hey. Schieben wir direkt noch ein zweites hinterher. Na, Spaß macht es auch. So, auch das irgendwie beweisen. Ist bei solchen Metadiskussionen jetzt etwas schwierig. Ja, so, das muss reichen als Beweis. Was passiert jetzt, wenn ich das kompiliere? Er sagt mir, die Umgebung Lemma ist nicht definiert. Schlecht, dann habe ich sie falsch geschrieben. Versuchen wir es mal mit dem großen L. Das sieht besser aus. So, ja, das heißt, wir haben hier wieder das gleiche Spiel. Wir haben LaTeX gesagt, wie sieht die Struktur aus und LaTeX hat es schön gemacht. Die Lemmata sind automatisch nummeriert, bei dem Beweis steht Beweis davor. Am Ende des Beweises haben wir auch ein schönes QED-Symbol. Ja, wir haben jetzt unsere beiden Lemmata. Jetzt können wir das gleiche machen wie mit Abbildungen. Ich kann diesem Lemmata einen Namen geben. Nennen wir dieses hier einfach und nennen wir dieses hier Spaß. Und dann kann ich jetzt hier nochmal irgendwie zum großen Theorem ausholen, wo ich dann sowas sage wie alle lieben LaTeX. Ja, das schließen wir jetzt mal irgendwie aus dem Ganzen. Das heißt, das Ganze ergibt sich unmittelbar aus dem Lemma Spaß und dem Lemma Einfach, Klammer zu, Punkt, Hep, zack. So, kompilieren wir das Ganze. Was haben wir? Ja, wir sehen jetzt, wir haben das Theorem 2.3. Wie ergibt sich hier diese Nummerierung? Wir nehmen die Kapitelnummer am Anfang und nummerieren dann alle Theoremumgebungen fortlaufend. Kann man konfigurieren. Wir können auch sagen, wir wollen die Lemmata einzeln und die Theoreme einzeln zählen, ganz wie man will. Auf jeden Fall sehen wir hier, in diesem Fall habe ich jetzt hier automatisch hingeneriert, ergibt sich aus Lemma 2.2 auf Seite 7 und Lemma 2.1 auf Seite 7. Ist in diesem Fall ein bisschen albern, dass da Seite 7 dabei steht. Typischerweise ist da vielleicht ein bisschen mehr Abstand zwischen, dann passt das besser. Wir könnten jetzt hier auch nur Ref nehmen statt Vref, dann würde in diesem Fall, glaube ich, die Seitenangabe wegfallen. Genau, ja, da kann man dann so ein bisschen konfigurieren, was man will. Gut, das zu Theoremen als Möglichkeit, wie man in einem längeren Dokument was gliedern kann. Und dazu, wie dieses Dokument aufgebaut ist. Ja, ich habe hier diese Theoreme-Tech, in der nur die Theoreme drin sind. Und ich habe die Thesis-Tech, in der steht Include Theoreme, sodass das alles ein bisschen übersichtlicher ist. Wenn ich das ganze Dokument wieder haben will, nehme ich das Include Only hier oben, kommentiere das aus, kompiliere einmal alles. Wir merken, jetzt dauert es länger. Und jetzt sind wir aber auch nach relativ kurzer Zeit durch. Gucken wir mal. Wo sind unsere Theoreme? Die sind immer noch da, mit dem Unterschied, jetzt ist davor und dahinter auch Dokument. Gut. Genau, hier in dem Beispiel haben wir jetzt hier auch nochmal eine Definition, einen Hilfssatz, eine korrelane Folgerung, ein Beispiel, eine Bemerkung. Es gibt da jede Menge. Man kann sich im Zweifelsfall auch selber welche dazu definieren. Ja, das geht. Wie funktioniert das intern? Weil wir haben eben gesehen, LaTeX kennt ja gar keine Dinge, bevor er an die Stelle gekommen ist. Das Dokument wird automatisch mehrfach kompiliert. Das heißt, beim ersten Mal Kompilieren des Dokuments schreibt LaTeX in eine Hilfsdatei raus, welche Label sind denn überall, sodass er dann beim zweiten Mal Kompilieren, wenn er dann irgendwo hinkommt und feststellt, aha, jetzt soll mich hier auf ein Label beziehen, das kenne ich ja schon, dann kann er das aus der Hilfsdatei wieder einlesen. Das merkt man, wenn man sich auf ein Label bezieht, das es nicht gibt, dann stürzt es nicht ab. Das heißt, wenn ich das Spaß hier falsch schreibe, kriege ich keine Fehlermeldung, sondern bloß eine Warnung, die dann sagt Reference Undefined. Das sieht dann so aus, dass dann hier ergibt sich aus Fragezeichen, Fragezeichen steht. Das passiert, wenn man das Dokument nur einmal kompiliert und genau das getan hat, was du gerade meintest, dann hat man beim ersten Mal auch diese Fragezeichen. Das heißt, wenn so Fragezeichen irgendwo auftauchen, einfach nochmal kompilieren. Wenn es dann immer noch nicht besser geworden ist, muss man mal gucken, dann ist vielleicht doch irgendwas falsch. Beziehungsweise je nachdem, wie die IDE konfiguriert ist, gibt es auch entsprechende Tools, die dafür sorgen, dass direkt mehrfach kompiliert wird, sodass das funktioniert. Gut, dann kommen wir jetzt zum Thema Literaturverzeichnis. Wie kriege ich mit LaTeX und mit BibTeX ein Literaturverzeichnis hin? Was wir wollen, ist in unserem Dokument sowas schreiben wie in 84 oder in KNU 84 oder in irgendwie einem solchen Marker wird das Satzsystem Tech vom Autor des Systems vorgestellt. Jedes Zeichen hat dabei einen Category Code. Vergleiche dazu auch Literaturstelle IIJ 92, Seite 28 und folgende. Und dann wollen wir ganz am Ende unseres Dokumentes eine Literaturliste haben, wo diese Marker wieder auftauchen und dann steht da hübsch ordentlich sortiert, dass es sich um zwei Bücher handelt. Wie geht das? LaTeX unterstützt uns dabei, das heißt, wir müssen das nicht selber machen. Ich habe das eigentliche Dokument und in diesem Dokument kann ich sowas hinschreiben wie in Site-Knuth und dann fügt LaTeX an die Stelle hier das KNU 84 ein und ich kann hier auch schreiben Site und dann gebe ich zusätzlich noch an Seite 82 und folgende und kann dann hier diesen unaussprechlichen Namen des Autors als Referenz verwenden. Und dann sage ich am Ende meines Dokuments Bibliography Style Alpha DIN, damit sage ich, wie soll die Literatur aussehen. und ich sage dann hier Bibliography, Datenbank. Das heißt, es gibt eine Literaturdatenbank. Tech kompiliert jetzt dieses Dokument, indem es sich anguckt, welche Referenzen sind denn da drin und guckt dann in der Datenbank nach, ob zu diesen Referenzen Informationen in der Datenbank drinstehen und fügt dann die entsprechenden Angaben am Ende des Dokuments sinnvoll ein. Wie sieht eine solche Datenbank aus? Zum Beispiel so. Ja, wir haben hier das Buch, das wir Knuth genannt haben. Wenn wir mehr als eins seiner Bücher zitieren, müssen wir da kreativer werden, was den Namen angeht. Und zu diesem Key haben wir dann hier beschrieben, das ist ein Buch, deswegen steht hier Ad Book. Das hat einen Autor, einen Titel, ein Jahr, einen Publisher. Und hier gibt es ein zweites Buch. Das hat auch einen Autor, einen Titel, ein Jahr und einen Publisher. Und daraus macht dann LaTeX diese wunderschöne Darstellung. Und es landen auch immer nur die Dinge in dem Literaturverzeichnis in unserem Dokument, die im Dokument selber auch referenziert werden. Das heißt, ich kann über mein langes wissenschaftliches Leben hinweg sehr längliche Bibliografie-Datenbanken anlegen und kann dann immer für jedes neue Paper wieder sagen, ja, hier ist halt dies, das, da, und dann zieht sich LaTeX die Informationen aus dieser Datenbank heraus, die benötigt werden. Wie funktioniert das jetzt technisch? Jetzt kommen wir wieder dazu, dass ich eben schon mal meinte, wenn ich LaTeX kompiliere, dann lege ich das entsprechende Hilfsdateien an. Was wir hier benutzen, ist das Tool, das nennt sich BibTeX. Das kümmert sich darum, aus der Literaturdatenbank die Informationen rauszuziehen und entsprechend aufzubereiten, sodass die im Dokument stehen. Das heißt, wenn ich das LaTeX-Dokument kompiliere, ich kann das entweder machen, indem ich direkt PDF-LaTeX und BibTeX aufrufe, oder es gibt Tools wie LaTeX-Make. In den meisten IDEs muss ich einfach nur auf einmal kompilieren drücken, oder hier, ja, ich drücke hier STRG B für Bild und dann passiert das alles automatisch. Unter der Haube passiert dann das hier. Ich habe mein TeX-Dokument. Ton. Wir müssen zum Ende kommen, es lässt nach. Ich habe mein TeX-Dokument und ich habe mein Literaturverzeichnis, meine BIP-Datei. Das TeX-Dokument wird jetzt von PDF-TeX kompiliert. Das heißt, PDF-TeX erzeugt eine PDF-Datei. In dieser PDF-Datei sind jede Menge Fragezeichen drin, weil es noch nicht weiß, was ich eigentlich meine, wenn ich Cite irgendwas irgendwo hinschreibe. Es entsteht aber auch eine AUX-Datei. Das merkt man, wenn man seine TeX-Datei irgendwo ablegt, kompiliert, dann entstehen jede Menge temporäre Dateien. Die kann man alle wieder wegschmeißen, das ist nicht so schlimm, die können neu generiert werden. Die sind aber wichtig, damit dann in einem zweiten Durchlauf diese AUX-Datei von BibTeX jetzt eingelesen wird. Das heißt, ich nehme die Literaturdatenbank, die AUX-Datei, BibTeX liest beides ein, erzeugt eine neue Datei, die dann wiederum zusammen mit der AUX-Datei und der TeX-Datei von PDF-TeX verarbeitet wird. Es entsteht wieder eine PDF-Datei, in der sind dann ein paar Fragezeichen weniger und es entsteht wieder eine AUX-Datei, die dann in der nächsten Runde wieder von PDF-TeX zusammen mit der BBL-Datei verarbeitet werden kann. Sodass dann eine finale PDF-Datei entsteht, in der dann alle Informationen drin sind. Haben wir wieder ein Bild? Ja, wir haben wieder ein Bild. Das ist sogar wieder ein Vollbild. Also, dass dann am Ende eine finale PDF-Datei entsteht und es entsteht neben der BBL und der AUX-Datei eine Log-Datei und eine Riesenmenge an Dateien, die kann man alle getrost ignorieren. Die kann man auch wegschmeißen, wenn sie einen stören. Man muss nur aufpassen, dass man die wichtigen TeX-Dateien dann nicht aus Versehen mit entsorgt. Genau, so funktioniert das BibTeX unter der Haube. Wir werfen da direkt mal einen Blick hinein. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit riskieren wir nur einen kurzen Blick, aber hier sehen wir, es gibt verschiedene Arten von Dingen, die man zitieren kann und es sieht genauso aus wie eben. Ja, ich habe einen Beitrag in einer Zeitschrift, hier steht Zeit irgendwas, ich habe einen Beitrag in einem Sammlungsband, Zeit irgendwas. Das gestaltet sich dann in dem Dokument so, dass hier jeweils dann entsprechend die Keys eingefügt werden. Diese Liste, die hier drin ist in der Vorlage, die ich vorhin schon erwähnt habe, kann man sich mal angucken. Das ist so ziemlich alles an Möglichkeiten, die es an Literatur gibt. Es kann ein Beitrag in einer Zeitschrift sein, es kann ein Beitrag in einem Sammlungsband sein, der zu einer Konferenz veröffentlicht wird, es kann ein Buch sein. Die Güte des Ganzen steigt immer so ab. Ja, idealerweise zitiere ich einen Zeitschriftenbeitrag. Ich kann auch einen Sammlungsbeitragsband als Konferenzbeitrag zitieren. Ich kann auch ein Buch zitieren. Vielleicht gibt es auch ein Berichtsband einer Konferenz, vielleicht gibt es auch einen technischen Bericht. Also bis hierhin sind es Dinge, die einen Peer-Review-Prozess durchlaufen, wo also Kollegen irgendwie dafür sorgen, dass die wissenschaftliche Literatur auch vernünftig ist. Einen technischen Bericht kann jeder so raushauen, ist also schon nicht mehr so dolle, aber nicht jeder arbeitet an der Uni und veröffentlicht da technische Berichte, also irgendwie trauen kann man dem auch. Eine Dissertation, naja, die hat schon mal irgendwie jemand für gut befunden, aber wenn es gut gelaufen ist, haben die zwei Leute mal ganz gelesen. Wenn es richtig gut läuft, hat sich noch ein Dritter dafür interessiert, aber da ist der Peer-Review-Prozess schon eher begrenzt. Bei einer Bachelorarbeit ist natürlich, es gibt auch Bachelorarbeiten, da steht Quatsch drin, es gibt auch ganz ausgezeichnete Arbeiten. Das ist so ein bisschen schwierig, da die Spreu vom Weizen zu trennen. Und wenn ich irgendwo irgendwas in diesem Internet gefunden habe, ist das natürlich noch schwieriger. Was nicht heißt, dass eine Webseite nicht auch eine sehr solide Quelle sein kann. Aber wenn ich irgendwo eine Koryphäe auf dem Gebiet habe, die auf ihrer Webseite was veröffentlicht, dann ist das eine solide Quelle. Wenn alle wissen, der Mann ist der Richtige, der hat da Ahnung, kann man das zitieren. Wenn ich umgekehrt aber weiß, das ist irgendwie irgendwer, der da was geschrieben hat, dann ist das keine vernünftige Quelle. Gut, alle diese Quellen werden in der Literaturdatenbank entsprechend ein bisschen anders behandelt. Das heißt, man muss sich mal angucken, was habe ich hier eigentlich in meinem Fall für eine Quelle, was ist das, welche Metadaten kenne ich für diese Quelle. Im Bereich der Informatik gibt es ein ganz großartiges Werkzeug, das nennt sich DBLP. Werfen wir mal einen Blick auf meine eher kurze wissenschaftliche Karriere. Da sehen wir alle Dinge, die ich bislang publiziert habe. Das hat zwei Effekte. Zum einen, wenn man denn jetzt irgendwie einen Uni-Zugang hat, kann man die Literatur da dann auch rausziehen. Das heißt, man kann hier sagen, Electronic Edition, VODOI, landet dann bei Springerlink oder IEEE. Typischerweise ist die bessere Idee, einfach mal den Titel zu googeln, dann kommt man auch an das Paper dran. Was man hier aber kann, ist den BibTeX-Eintrag exportieren. Das heißt, ich drücke hier, kriege die gesamten Metadaten im BibTeX-Format, kopiere den Kram in meine BIP-Datei, referenziere das und habe direkt einen vernünftigen Eintrag im Literaturverzeichnis. Funktioniert leider nur in der Informatik. Ich weiß nicht, ob es für andere Dinge sowas gibt. Ähnlich gut funktioniert Google Scholar, längst nicht so zuverlässig. Die DBLP wird manuell von Menschen gepflegt. Das heißt, da denkt tatsächlich jemand drüber nach. Google Scholar wird automatisch generiert. Das merkt man manchmal, dass da niemand drüber nachgedacht hat, was da wo gelandet ist. Da kann man aber auch BibTeX-Einträge exportieren. Gut. Damit möchte ich zum Schluss kommen und noch mal kurz zusammenfassen, was haben wir denn jetzt gelernt? Ja, ich habe am Anfang erzählt, ein LaTeX-Dokument enthält den Inhalt und die Struktur und das Tech kümmert sich dann um die gute Form. Ja, wir können in der Präambel und dadurch, dass wir verschiedene Dokumente laden, konfigurieren, wie die gute Form in unserem Fall aussehen soll. Neue Layouts zu erzeugen oder wenn man spezielle Dinge will, ist schwierig. Das heißt, am Anfang sucht man sich am besten irgendwo eine Vorlage, benutzt die erstmal und ist erstmal glücklich damit, wie es aussieht. Manchmal ist das auch gar nicht verkehrt, weil in der Regel Leute, die Tech-Vorlagen bauen, sich sehr viel Gedanken darum gemacht haben, dass die Typografie irgendwie vernünftig ist und aufeinander abgestimmt. Manchmal will man Dinge, die spezieller sind, dann muss man da selber ran und basteln. Wir haben gesehen, das LaTeX-Dokument besteht aus der Dokumentenklasse, wo ich sage, was ist das hier überhaupt, aus der Präambel, wo ich Dinge lade, und aus dem Dokumentenkörper, dem eigentlichen Inhalt. Und wir haben gesehen, für umfangreiche Dokumente wie eine Abschlussarbeit funktioniert das ganz wunderbar. Ja, ich kann das in verschiedene Dateien aufteilen, kriege die Strukturierung vernünftig hin, ich kriege das Literaturverzeichnis, das Inhaltsverzeichnis, die ganzen Querreferenzen, alles eigentlich geschenkt, wenn ich die Informationen in meine Quelldateien reinschreibe. Wir haben auch gesehen, mit BibTeX kann ich aus einer Datenbank das Literaturverzeichnis generieren. Je nachdem, wie ich denn zitieren muss, da gibt es sehr viele verschiedene Vorgaben, entsprechend viele Stile gibt es. Was ich jetzt gezeigt habe, ist der Alpha-DIN-Stil. Das heißt, ich habe da dieses KNU und die Jahreszahl. Es gibt sehr viele verschiedene andere Stile, die mit diesem Bibliography-Style-Befehl ausgewählt werden. Da kann ich dann gucken. Gut, so, das war's dazu. Jetzt die Frage, wie mache ich denn jetzt weiter, wenn ich jetzt diesen Vortrag gehört habe und mir jetzt denke, nun muss ich loslegen. Es gibt zum einen dieses wunderbare Buch, können wir gleich gerne, ich habe das hier liegen, also wen es interessiert, kann mal einen Blick reinwerfen. Das ist relativ alt, von, keine Ahnung, irgendwie wann aus den 2000ern würde ich sagen. Das macht aber nichts, denn viele Dinge von den LaTeX-Prinzipien sind schon seit vielen, vielen Jahren genau gleich. Das heißt, man kriegt dieses Buch fürchterlich billig im Antiquariat für ein paar Euro, dann hat man es. Das ist das Standardwerk von Helmut Kopka. Wenn man sagt, ich brauche dann noch mal ein bisschen was Spezielleres oder vielleicht auch nur was Moderneres, gibt es wissenschaftliche Arbeiten mit LaTeX von Joachim Schlosser. Ein sehr schönes Buch, bespricht nur das, was man auch direkt braucht, was man direkt will, geht nicht so sehr in die Tiefe, erklärt dafür aber, wie kriege ich das jetzt hin, wie kriege ich das zum Fliegen. Ja, also wer sich denkt, ich habe noch nie was gemacht, ich plane aber meine Bachelorarbeit in LaTeX zu setzen, vielleicht mal einen Blick in dieses Buch riskieren. Ansonsten, das Internet ist voll von vernünftigen LaTeX-Tutorials. Da kann man jede Menge finden. Eine gute Anlaufstelle ist, es gibt ein Wikibook zum Thema LaTeX. Das ist als Tutorial nicht besonders geeignet, aber als Referenz. Das heißt, wenn man irgendwie nach irgendwas googelt und man stellt fest, aha, ich bin bei einem Wikibook gelandet, das irgendwie LaTeX heißt, das ist in der Regel ganz vernünftig, was da auftaucht. Da kann man dann mal in Ruhe gucken. Genau. Wie gesagt, auf meiner Webseite, hier habe ich alle diese Dinge auch nochmal beschrieben und verlinkt. Da sind auch die ganzen Beispiele drauf. Gut, das war's. Danke, dass ihr durchgehalten habt.